Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
Kam es denn fest? Oh, ist das lecker!
Küchenfunk.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Küchenfunk. Mein Name ist Martin Block und mein Gast heute ist, über den haben wir schon viel geredet und gesprochen im Podcast, weil ich viel mit ihm gemacht habe. Unser Gast ist heute Till Rickenbrock. Herzlich willkommen.
Ja, hallo. Schön, dass ich da sein darf.
Ja. Wir haben ja schon oft über Projekte von dir gesprochen oder Aktivitäten, die wir gemeinsam gemacht haben. Wir waren ja zum Beispiel in New York, ne?
Richtig, richtig. Das stimmt. Das
war schön. Aber erzähl doch mal, was machst du so gerade aktuell? Was sind deine Projekte? Dann werdet ihr euch sicher daran erinnern, dass wir darüber schon mal gesprochen haben, und dann seid ihr euch am Bilde, wer der Till eigentlich ist.
Ja, hi. Also erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf in diesem Podcast. Ich höre den selber sehr gerne. Was mache ich? Ich gehe mal chronologisch zurück. Irgendwie wahrscheinlich ging's halt irgendwie los mit dem Street Food Festival, was wir 2014 zusammen mit zwei Freunden ins Leben gerufen haben. Und dann da kurze Zeit danach haben wir uns, glaube ich, auch kennengelernt über Bier und Burger und so weiter. Und ja, das machen wir seitdem. In ganz Deutschland sind wir damit unterwegs und versuchen irgendwie da noch so eine schöne Veranstaltung hinzukriegen und das Qualitätslevel in dieser mittlerweile doch zum Teil auch versauten Branche hochzuhalten. Das ist das eine, was wir machen. Dann haben wir 2015 haben wir den Laden Ein im Agnesviertel eröffnet, wo ihr ja auch schon mit der fetten Kuh und Worst Case Szenario Gastgeber war zweimal.
Und vergesst Juicy Ray nicht.
Juicy Ray auch, ne? Das darf man natürlich nicht vergessen. Das zuletzt Fried Chicken Konzept, was wir gemeinsam gemacht haben. Ja, und dann habe ich Ende letzten Jahres habe ich das Brauhaus Johann Schäfer eröffnet. Wo ihr zumindest als fette Kuh eure Weihnachtsfeier hattet.
Genau.
Ja, und
sehr erfolgreich.
Ja. Eine sehr erfolgreiche Weihnachtsfeier. Das ist gut. Nee, das sind so die Projekte, die ich so gemacht habe und so mache. Und das, ansonsten waren wir beide ja auch zuletzt mal ein Wochenende bei dir im Sommerhüß, oder wie heißt
das? Frag mich nicht, was auf Polnisch.
Das ist auch nicht.
Ich sag mal Sommerhüß, Speckbäckerei.
Sommerhüß, Speckbäckerei. Auf jeden Fall waren wir da. Das war auch sehr schön.
Ein krasses Wochenende. Sehr, sehr kulinarisch intensiv.
Wir haben irgendwie gefühlt zu zweieinhalb, irgendwie 1,5 Kilo oder 1,2 Kilo.
Aber diese zwei Steaks waren locker über ein Kilo, ne? Ja, die wir am ersten Abend gegessen haben. Und dann, was hatten wir denn gemacht? Wir hatten noch am nächsten Tag
Schweinebauch.
Einen Schweinebauch haben wir gegessen.
Der war ja auch über ein Kilo und den haben wir irgendwie zu zweit gegessen. War auf jeden Fall intensiv.
Ja. Ein Low-Carb-Wochenende.
Genau. Hätten wir mal auf die Beilagen verzichtet, dann wäre es wenigstens wirklich Paleo gewesen.
Das ziehen wir nächstes Mal richtig durch. So richtige Paleo-Hipster. Wir waren ja sogar im VW-Bus unterwegs.
Ja, stimmt, wir waren sogar im VW-Bus unterwegs. Ja. Ne, ja, und das ist so das, was ich so mache.
Ja.
Und,
ja, lass uns doch ganz kurz beim Street Food Festival anfangen. Das war ja auch so deine erste Sache, womit du groß so am Start warst. Mhm. Ich glaube, vorher hast du früher auch mal so ein bisschen machst du ja immer noch so Partyreihen in der Südstadt hier, ne? Ja. Die dafür sehr bekannt sind, sehr wild und
ja.
so lange zu gehen, was soll man dazu sagen?
Ja, ja.
Das sind eher Karnevalspartys, ne? Etepetete.
Etepetete, genau, das haben wir immer gemacht. Das waren Karnevalspartys, aber unter dem Motto, unter dem Dach haben wir auch irgendwie Public Viewing veranstaltet. Wir haben da drunter immer alles gemacht, worauf wir gerade Lust hatten, haben irgendwelche umsonst und draußen Veranstaltungen gemacht aber auch vor allem Karnevalspartys und
war das schon so, dass du da irgendwie dir ein bisschen einfach sowas neben dem Studium dazu verdienen wolltest, oder ist das so einfach da, weil ihr einfach Bock auf sowas hattet, oder war das so für dich so innerlich schon so ein Testlauf, weil der nächste Schritt zum Street Food Festival ist ja dann nicht mehr so ganz so groß, als wenn du noch nie eine Veranstaltung gemacht hast und dann auf einmal ein riesen Festival planst?
Tatsächlich, also tatsächlich ist es so, dass wir bei Etepetete eigentlich das war nie eine kommerziell erfolgreiche Sache, und wir haben uns auch bei ganz vielen Projekten, die wir damit gemacht haben, am Ende des Tages einfach das Geld in den Topf geworfen, was dabei rumgekommen ist, um da dann ein neues Equipment von zu kaufen, neues Licht oder was auch immer, einen neuen Generator oder was man dann halt so braucht, um mal irgendwie eine Open-Air-Party zu veranstalten, und haben uns dann in seltenen Fällen mal wirklich Geld ausgezahlt. Das war schon ein reines Spaßprojekt, aber ich habe da zu der Zeit war ich noch Student und habe aber schon seitdem ich 18 bin irgendwie in der Gastro gejobbt, beim Personaldienstleister angefangen und da halt auch immer wahnsinnig viel Veranstaltungen gemacht, und ich würde jetzt eher sagen, dass ich 7 Jahre neben dem Zivildienst, neben dem Studium, da dann immer weiter Veranstaltungen gemacht habe und auch wirklich so recht gehobenem Niveau irgendwie, sei es irgendwie im Schloss Beensberg 5 Sterne plus irgendwelche Menüs geschickt weiß der Geier wo, irgendwie Interconti in Köln war ich wahnsinnig viel, das jetzige Dorint, da habe ich irgendwie auch zweimal die Nationalmannschaft dann betreut, wenn die da zu Gast waren und sowas. Also schon immer irgendwie Service auf recht hohem Niveau gemacht, aber auch halt viel Caterings gemacht, viele Großveranstaltungen. Das Größte, was ich mal gemacht habe, waren 1200 Leute Menü mit 3 oder 4 Fließbänder, wo die 30 Köche dann angerichtet haben und ich glaube 120 Kellner und so 30 Logistiker, das waren dann so richtig fette Dinger. Das war so eher jetzt so die Schule für, dann habe ich mich da auch irgendwann rausgezogen und habe mich dann schon selbstständig gemacht, aber halt eher dann so auf ein bisschen niedrigerem Niveau selbstständig irgendwie Veranstaltungen und Hochzeiten und sowas durchgeführt. Und damit habe ich dann eher mein Studium finanziert und vor allem mein Leben neben dem Studium. irgendwann war dann auch wirklich genau wie eine Public Viewing Idee bei Etepetete war dann irgendwann dieses Street Food Festival auch einfach mal nur so eine Idee. Lass doch mal machen, und dadurch, dass wir dieses, ach komm, alles, worauf wir immer Bock haben, können wir ja mal ausprobieren.
Ja.
Feeling hatten so, und was bringt es irgendwie auf Dingen ewig rumzukauen und machen so nach dem Motto just do it, einfach mal machen so, und dadurch, dass wir da quasi diesen Background uns selber geschaffen hatten, haben wir dann gesagt, komm, jetzt machen wir mal das Street Food Festival, und sind dann da auch relativ blauäugig. Ich meine, ich hatte zum Glück ganz gute Connections in der Gastro, aber es war trotzdem harte Akquise und hartes Absagen bekommen, weil es gab irgendwie zu dem Zeitpunkt, keine Ahnung, in Köln und NRW irgendwie 2, 3 Foodtrucks und wenig Leute, die Streetfood gemacht haben, und es gab ja diese ganze Szene noch gar nicht, und dann musste man halt Restaurants oder irgendwelche hochwertigen Imbissläden anfragen, und die haben dann halt alle gesagt, du spinnst, so das wird nie was. Da stehen dann auf 30 quasi Verkaufseinheiten ja in Konkurrenz zueinander, Und dann das Ganze noch im Odonien, das war in Köln so ein ist das eigentlich so ein Elektro-Schrottplatzladen, wo die Leute, der eigentlich dafür bekannt ist, dass da halt bis in die Morgenstunden gefeiert wird, der jetzt aber nicht bekannt dafür war, dass da kulinarische Veranstaltungen absolut stattgefunden nicht, ja, hatten. Und dementsprechend wir hatten das von der Idee bis zur Umsetzung hatten wir uns dann auch noch, weil wir nur diesen einen Termin dann noch im Spätsommer im Odonien bekommen konnten, hatten wir dann glaube ich nur 6 Wochen Zeit und dann haben wir uns mussten wir echt fiese Akquise machen, dass das klappt. Da irgendwie am Ende waren es 25 Anbieter, die wir zusammenbekommen haben. Und hätten wir damals mit den Auflagen, die wir heute kennen und wissen und umsetzen müssen, hätten wir das damals schon gewusst, was da auf uns zugekommen wäre, wahrscheinlich hätten wir es gelassen. Aber zum Glück haben wir es gemacht und das war echt gut.
Ja, also sagst du wahrscheinlich einfach, manchmal muss man Sachen einfach erstmal machen und ausprobieren.
Ja, auf jeden Fall.
Dann mal gucken.
Ja, wir haben beim ersten Street Food Festival Verlust gefahren. Also wir haben beim ersten Street Food Festival mussten wir Geld drauflegen, weil wir wahnsinnig geringe Standgebühren nehmen konnten, nur weil wir die Leute erstmal, das war dieses Akquise-Problem, wir konnten die Leute nicht dann auch noch mit irgendwie hohen Standgebühren abschrecken. Und dann haben wir damals keine Getränke verkauft gehabt. Wir haben keinen Eintritt genommen, hätten Eintritt nehmen müssen, damit sie das rechnet. Und haben irgendwie immerhin vierstelligen Minus unterm Strich gehabt.
Aber ihr wart quasi mit der ersten Veranstaltung direkt fast schon legendär, kann man sagen. Weil die Schlange war ja nicht so von ungefähr, ne?
Ja, genau. Die Schlange war auf jeden Fall irgendwie die größte Schlange, die das Odonien je gesehen hatte. Und das Odonien liegt dann wirklich auch noch in einer wahnsinnig abgelegenen Ecke und direkt nebenan sind zwei Bordelle und die Bordellbetreiber haben sich beschwert, dass die Schlange ihre Türen zumacht und die Leute sich nicht mehr trauen. Die Gäste haben sich nicht getraut, durch die Menge durch ins Bordell reinzugehen. Also das war auf jeden Fall.
Kann ich auch verstehen.
Entschuldigung, ich würde gerne mal. Aber das war auf jeden Fall, das war eine sehr erfolgreiche Veranstaltung. Deswegen, sonst hätten wir es ja auch nicht nochmal gemacht. Also es war,
ja, absolut.
Wir haben irgendwie den Zahn der Zeit getroffen.
Ich erinnere mich nur, Stefan Paul hat ja kurz vorher dieses Auf die Hand rausgebracht. Genau. Und der hatte dann auch irgendwie darüber gepostet, dass in Köln die Leute kilometerlang Schlange stehen. Mhm. Weil sie aufs Street Food Festival wollen.
Ja, da sind Leute in der Schlange umgefallen, weil die ungegessen und hungrig
genau.
Das ist das richtig gut. Hungrig in sich da angestellt haben und
war auch, glaube ich, Bombenwetter, ne?
Also, es war dann noch ein paar Grad zu warm, um irgendwie 2-3 Stündchen oder wie lange man dann auch immer angestanden hat, in so einer Schlange zu stehen, und das hat echt dann quasi den Rest gegeben.
Ich hatte ja auch immer irgendwie zu der Zeit sowas irgendwie Bock, sowas zu machen. Aber ich bin ja immer dann eher so der Träumer, ne? Und dachte mir zuerst so, ah fuck, jetzt macht das jemand anderes, aber natürlich gut, dass das jetzt gibt, weil ich setze das ja eh nicht um. Und kurz danach haben wir uns ja auch kennengelernt. Du hattest danach noch eins gemacht, glaube ich, in Köln, im Check in the Box.
Ja, genau, dann
Check in the Box angezogen. Wir haben hier so einen Craft Beer Tasting Abend veranstaltet, der eigentlich auch schon sehr legendär war.
Das war ein guter Abend.
Ja, wir waren alle so ein bisschen, glaube ich, so stark motiviert und jeder hat irgendwie ein paar Craft Biere mitgebracht und jeder musste dann jedes Craft Beer probieren und dann bewerten, glaube ich, auch am besten. Das war so
noch das mit dem Bewerten hat aber, glaube ich, nur bei den ersten 5 Bieren geklappt danach. Also es wurde immer schwammiger und es auf jeden Fall, ich weiß nicht, ich könnte nicht sagen, wo am Ende mein Bewertungszettel war.
Ja, am Ende sind die alle bei mir gelandet, aber das war einfach zu krass. Also weil die Leute trinken ja nicht nur, also die haben nicht nur gewartet, bis ein neues Craft Beer in der Runde dran war, sondern es wurde auch so einfach die ganze Zeit gesoffen. Und am Ende hat übrigens Fritz Ale damals gewonnen. Ist, hier das,
weißt du
das Pale Ale, das weiß ich noch.
Das muss dann aber auch den Vorteil gehabt haben, dass es recht früh getrunken worden ist und alle noch mit abgeschnitten haben. Ich weiß ja, bei den letzten 5 oder 10 Bieren habe ich auch gar nichts mehr ausgefüllt.
Und es war natürlich zu der Zeit noch, ich glaube, viele hatten noch gar nicht so richtige Berührungspunkte mit Craft Beer. Und das Pale Ale von Fritz ist halt natürlich auch ein schönes Einsteiger-Pale Ale, also ein Craft Beer. Und dann... irgendwann mitten im Suff, wir waren schon auf deinem Zitrus-Festival, Walter und ich haben beide vorher schon so festgestellt, dass es keine Hotdogs gibt. Und das haben wir dann auch dir da gesagt, ne? Und wir haben Hotdogs vermisst auf dem Festival. Und dann hast du ja gesagt, dann mach doch einfach, das weiß ich noch. Und ich glaube, 3,5 Wochen später standen wir mit einem komplett neuen Konzept da und haben Hotdogs verkauft.
Ja. Ja.
Mit Erfolg. Das war der erste Tag war der krasseste aller Zeiten, glaube ich.
War ja auch wahnsinnig gut umgesetzt und
ja. Wobei unsere Lernkurve dann nicht so also bis jetzt noch gut war. Nee. Wir waren ja auch danach im Laden ein. Da war unsere Lernkurve Brot. Wirklich. Wir haben echt noch viel am Brot gearbeitet, dass man das noch optimieren kann, dass man das auf dem Festival anders macht wie im Laden und so. Mhm. Und
ist auch was anderes, wenn man 2 Tage lang Attacke durchverkauft oder wenn man in einem Ladenlokal quasi so ein auch wenn es dann nur 2 Wochen ist, aber trotzdem so ein fließenden Betrieb miterlebt, ne?
Ja. Ja, da stehen wir kurz davor, halt hier Worst-Case-Szenario als Laden zu eröffnen.
Ne? Guck, siehste, die besten Ideen entstehen entstehen offensichtlich spät nachts im Dorf. Da an einem Abend ist ja auch die Idee des Burger-Clashes entstanden. Ne?
Stimmt. Du hattest ja gesagt, du hast noch eine Odonien-Belegung.
Ja, genau. Ich wollte unbedingt noch mal zurück ins Odonien, war aber schon bei Jack in the Box und Jack in the, das Street Food Festival war dann schon irgendwie, wäre jetzt nicht mehr zurück ins Odonien gegangen, weil im Odonien ist einfach platztechnisch dann doch zu klein war. Und dann haben wir gesponnen, was wir da machen können. Und dann ist die Idee des Burger Clashes entstanden, wo wir dann einfach gesagt haben, kochen dann halt ein paar Burgeranbieter im Wettbewerb gegeneinander. Und das haben wir seitdem ja auch jedes Jahr jetzt gemacht und haben ein paar gute Burger Champion herausgebracht. Das war es auch. Also.
Wir haben es immerhin zum Vize-Champion geschafft. Ja. Es lag aber auch daran einfach nur, weil wir zu wenig Burger dabei hatten. Sonst wären wir Champion geworden.
Ihr wart
Sieger der
Herzen. Vizekusen der Herzen. Ne?
Nee, absolut.
Also es war überragend. Ja, das ist die Schwierigkeit, wenn man gegen jemanden antritt, der sehr, sehr so professionell aufgestanden ist wie die Bacon Bomb Maschine.
Wie viele tausend Burger hat er an dem Wochenende rausgelunzt da? Ja, und dass er dann prozentual zwar weniger Stimmen hat, ne, so pro verkauften Burger, aber eben halt er einfach viel, viel mehr verkauft und konnte viel mehr Leute erreichen. Ja. Ne? Kann ja auch clever sein.
Ist offensichtlich eine erfolgreiche Strategie. Ne? Also das ist nicht anders zu sagen.
Ah, ich muss den Vizetitel noch in meinen Lebenslauf mit reinschreiben. Fällt mir da ein.
Das ist gut. Ja, ich kann dir das zertifizieren.
Ja. Scheiße, fällt mir ein. Ich habe immer mit Burgern immer nur den 2. Platz gemacht.
Immer nur
mit Burgern. Wir waren ja schon mal bei einer Meisterschaft hier mit dem Feuerkluten Herzblut Team. Mhm. Und da hatten wir glaube ich auch den 2. gemacht.
Okay.
Ich bin mir sicher. Aber es war auch nicht der erste. Ich erinnere mich nur, das erste Team waren die Barbecue Wiesel, das war glaube ich deren 2. Meisterschaft. Und die haben irgendwie so 0,7 Punkte mehr gehabt wie wir. Aber so ein Burger, ganz ehrlich, ne? Da war so Hummer drauf, Kaviar, Trüffel, Blattgold. So ein Scheiß, weißt du?
Lecker Blattgold, das schmeckt mir immer am besten.
Am besten mit Hummer, Trüffel und Kaviar. Also ein richtiger Scheißburger, also so ein Prollo-Burger. Und der hat dann vor uns gewonnen. Und lustigerweise, zu der Zeit habe ich nicht in der fetten Kuh gearbeitet. Und Walter war in der Jury. Und der kam dann später zu mir und hat gesagt, ich habe so gehofft, dass das deine Burger sind. Ne? Und der fand meine Burger zu der Zeit richtig geil.
Und er hatte gehofft, dass die Burger, die auch deine waren,
ja,
deine
genau.
Burger sind.
Ja.
Nicht der Hund.
Genau.
Ich habe so gehofft, dass der Blattgold-Burger
dein
Burger ist. Das sieht ja so ähnlich.
Den nehmen wir fest auf die Karte. Ja. Und vielleicht ist das auch einer der Dinge gewesen, die dafür dann später gesorgt haben, dass er mich hier eingestellt hat oder bis abgeworben hat von meinem letzten Job. Ja.
Das ist doch, also da hast du zumindest, sagen wir mal so, einen lohnenswerten zweiten Platz gemacht.
Ja, absolut.
Und außerdem hast du ja dann wenigstens, als wir dann das den Currywurst-Abend im Laden gemacht haben, hast du doch dann den grandiosen ersten Platz gemacht, oder?
Nee, ich war auch den zweiten
Platz. Du hast auch den zweiten Platz gemacht?
Auch mit Currywurst.
Nein!
Ja, ey, ich habe ja auch nicht die Frauensoße gemacht. Wir hatten ja so drei, wie viel waren wir? Eigentlich waren wir vier Leute, vier Küchenchefs.
Ja.
Aber Richie und Max haben, glaube ich, zusammen oder hatten die einzeln auch?
Ich glaube, die hatten einzeln, aber es waren irgendwie vier Leute haben, glaube ich, gemacht.
Also das Finale vom Worst-Case-Szenario im Laden 1 war am Ende, dass vier Küchenchefs quasi eine Currywurst gemacht haben und wir haben uns quasi gebettelt, man konnte voten. Und ja, ich habe quasi mit dem ursprünglichen Rezept von der Currywurstsoße, mit dem wir jetzt auch im Laden 1 schon in unseren neuen Laden reingehen, das ist auch ein bisschen weiterentwickelt, aber so ungefähr von der Idee her war es dasselbe. Dann der Jojo hat so eine fruchtige Soße gemacht.
Ja, da waren glaube ich mehr Obst drin als in jedem Obstsalat, ne?
Ja.
Ganz viel Papaya und
viel Vitamine Mango für das Fleisch. Ja, auf jeden Fall, der hat so eine sehr fruchtige, leicht scharfe Currysoße gekocht, ne? Die hätte man auch gut zu Reis essen können. Und ich weiß gar nicht mehr, was Richie gemacht hat.
Ja, ich glaube, Richie und Max, die haben den Wettbewerbgedanken nicht so richtig hochgetragen. Die haben irgendwie...
Vor allem Max hatte irgendwas einfach so eine Tomatensoße.
Das war gar nichts. Der hat auch nur, ach so, das ist ein Wettbewerb, halt, so nachdem, also, ach so, dann hätte ich mir auch Mühe gegeben.
Ja.
War nix.
Wieder mal nur der zweite Platz.
Also ja, die Obstsoße hat gewonnen. Also das muss man jetzt auch noch den Jojo lassen.
Wir haben jetzt auch ganz ehrlich für den neuen Laden ganz lange überlegt, ob wir nicht zwei Soßen anbieten für Currywurst so einmal fruchtig scharf und einmal so quasi deftig machen. Aber alle haben gesagt, die wollen nur die eine Soße. Beschwere ich mich nicht.
Ich
rufe nicht den Jojo an und frage nach seinem Rezept.
Nee, das ist auch nicht. Ich glaube, das würdest du auch noch hinkriegen.
Ja, das war vor allen Dingen von der Farbe, war die ja schon so fast orange, weil so, ich weiß nicht, ob ihr diese klassische Currysoße mit Bananen kennt und so. Das ging schon irgendwie in die Richtung, fand ich.
Das war, ja. War. Ich war ja quasi nur einer der vielen Tester, der dann abgestimmt hat. Und ich muss sagen, es waren beides sehr gute Currywürsten. Ja. Also ich weiß nicht mehr, für welche ich gestimmt habe.
Was ich halt da schade finde, ne, ist halt auch, Berlin hat so seine eigene Currywurst, der Ruhrpott hat seine Wurst, aber Köln fehlt eigentlich so eine Wurst und deswegen, und so ist schon komplett anders. Es gibt auch noch die auf Sylt hier die Sansibar, die sehr bekannt ist für die Currywurst.
Das stimmt.
Aber hier in Köln, Kulux.
Kulux gab's, ja.
Ja, aber ansonsten gab es jetzt nichts.
Nee, das stimmt. Es gab, glaube ich, wann war das denn? Ich schätze mal so irgendwann 2006 bis 2008 oder sowas, oder vielleicht 2007 bis 2009, gab es ja mal so diesen kleinen Currywurst hoch, wo dann Kulux aufgemacht hatte und irgendwie
überall so bei Galileo gab es diese Schärfe-Wettbewerbe.
Ja, genau, dann gab's immer diesen Frankfurter Typen, der dann da immer so Schärfe-Wettbewerbe vor seinem Currywurst-Wagen gemacht hat und jeder kannte auf einmal Scoville. Ja. Ne, das war doch auch in diesem Zuge. Vorher wusste keiner, was Scoville ist. Jetzt weiß man, auf einmal wusste jeder, okay, ich muss irgendwie einen Tropfen in der Badewanne, dann ist es neutralisiert oder was auch immer.
So, ja, so ein Tropfen auf 1 Million, also 1 zu 1 Million gemischt,
genau.
Ne?
Ja.
Und man schmeckt dann immer noch irgendwie die Schärfe aus.
Irgendwie so. Das war auf jeden Fall, auf einmal kannte das jeder und dann gab es bei Kulux irgendwie 8 verschiedene Schärfe gerade und dann musste man natürlich irgendwie...
Was war dein höchstes bei Kulux?
Ich habe, glaube ich, irgendwie realistisch gegessen, tatsächlich mal irgendwie so 6 oder so, was schon nicht mehr, hat einfach keinen Spaß gemacht, das war einfach nur Quälerei, aber wir haben uns die schärfste Soße, haben wir uns dann damals in meiner Studenten-WG uns dann mal geben lassen und gekauft und haben die dann irgendwie auch gefühlt 3 Jahre im Kühlschrank stehen gehabt und immer mal, wenn irgendwie jemand vorbeikam, mit dem man dann irgendwie darüber geredet hat, der hat dann mal so eine Messerspitze reingedippt und die dann genommen, um danach irgendwie 8 Liter Milch zu trinken. Also es war wirklich, also das war einfach nur noch dämlich. So.
Ja.
Also da hättest du auch irgendwie Batteriesäure trinken können und hättest wahrscheinlich einen ähnlichen Effekt.
Und wieso ist das nicht schlecht geworden?
Nein, die Soße, da war, da wäre Schimmel oder sowas, wäre da nie dran gekommen, weil die Soße einfach, da war, wie soll denn Batteriesäure schimmeln?
Ja. Ich hatte das Älteste, was ich dort gegessen habe, war 4 Millionen.
Mhm.
Und also ein Stück mit ordentlich Soße drauf.
Mhm.
Und ich bin auch gestorben. Ich habe aus den Ohren geschwitzt. Ne?
Ja, also, man hat so geschwitzt dabei und es war... Also, es war nicht mehr, man braucht die ganze Zeit diesen irgendwie so diesen Salat. Jetzt hat man immer noch so einen Salat, Beilagensalat, ja. mit so einer Sahne-Joghurtsoße und den brauchte ich von 5 Portionen, um irgendwie deine Schärfe im Mund ein bisschen zu
neutralisieren. Ansonsten war der bekannt, weil er so eine große Wurstauswahl hat und seine ganz vielen verrückten Currysoßen.
Ja.
Da war er auch ganz stolz drauf und ich muss sagen, was mich daran nicht begeistert hat, der hat eine Spezialsoße aus 3 anderen Fertigsoßen gemischt, ne? Und dann war das seine hausgemachte Soße.
Okay.
Ist halt, der Ansatz ist eigentlich nicht geil. Zu der Zeit hat mich das ein bisschen noch auf jeden Fall mehr geflasht, als es heutzutage wäre. Weil, ich sag mal so, man entwickelt sich ja auch so als Foodie und
ja man muss ja auch sagen, dass das offensichtlich, wir haben ja gerade darüber gedacht, dass Köln keine Currywurst hat. Offensichtlich hat sich's ja auch dann ausgelebt, irgendwie dieser kurze Hype um die
Currywurst. Aber ich glaube, den Laden wird's immer noch geben, wenn der Typ nicht so einen Höhlenflug bekommen hat. Also ich habe gehört, dass er ziemlich viele Drogen dann genommen hat. Also er hat so zwei, drei Läden aufgemacht und dann fing das so an, ne, damit er das schafft. Und dann hat er seine Leute schlecht bezahlt, irgendwie. Und dann ging auf einmal alles zum Bach runter.
Scheiße.
Naja, sonst würde es den Laden bestimmt noch geben, aber...
Ich könnte mir auch vorstellen, dass das so... Aber es gab zu der Zeit auf jeden Fall auch noch 1, 2, 3 andere Läden, die dann versucht haben, da auf dem Zug aufzuspringen. Irgendwie im Belgischen fällt mir jetzt spontan einer ein und so. Also es ist also im Belgischen Viertel in Köln. Und es sind auf jeden Fall... es war auf jeden Fall so, ich sag mal... Ja, fast der Pre-Burger, Aufkommen von dem Revival quasi das war so der erste Schritt, wo dann ein Imbissprodukt, was in der Convenience-Ecke lag, zumindest mal aufgepimpt wurde und irgendwie schöner gemacht worden ist.
Bevor
dann irgendwie, ja, ihr 2011, ich glaube Beef Brothers 2009 oder 2010.
Aber Beef Brothers waren die ersten, dann kam Freddy Schilling.
Und dann kam die hier.
Ja, und 2 Wochen vor uns habe ich letztens gelernt, ich dachte immer, das wäre gleich ein Wochenende gewesen, war der Südstadtbürger.
Ja, genau.
Nee, und alle vier gibt es noch.
Alle vier gibt es noch. Nee, das stimmt. Nee, und das war ja so 2009, 2010. Mhm. Und das war ja dann quasi schon nachdem dieser kleine Currywurst-Hype irgendwie so vielleicht die Tür zu, wir machen jetzt mal, nehmen uns mal, bedienen uns mal ein Thema, was eigentlich in der Tiefkühltruhe schlummert.
Ja.
Und was eigentlich ein reines, ja... Was ist das? Separatorenfleisch McDonald's-Thema war zu dem Zeitpunkt, ne? Und machen das Ganze mal in gut, ne? Und was ja mittlerweile eigentlich zum Glück, und ich hoffe, dass auch das Street Food Festival irgendwie so einen kleinen Anteil daran dazu beigetragen hat, oder auf jeden Fall ist ja zum Glück mittlerweile, dass fast durch alle Fastfood- und Imbissbranchen und auch Länderküchenbranchen gegangen, dass so dieser Trend zum Weg vom Convenience und hin zum Handwerk und selbstgemachten und hochwertigem Imbiss ist. Das ist ja mein Lieblings.
Ich glaube, unsere Generation ist einfach auch mit Fastfood groß geworden. Mhm. Und jetzt ist man halt älter, verdient besseres Geld als Schüler oder irgendwas und kann sich auf einmal was Besseres leisten. will aber nicht auf sein Comfortfood so verzichten, beziehungsweise.
Und ist auch aufgeklärter. Auch einfach aufgeklärter. Man hinterfragt auch ein bisschen mehr.
Die Leute sind viel kritischer geworden.
Wo kommt das überhaupt her, was ich hier gerade in mich reinstopfe? Und man hat ja auch irgendwie, keine Ahnung, über alle möglichen, ja, Kanäle, sei es irgendwelche, angefangen bei irgendwelchen Kochshows mit Tim Melzer, die man so geguckt hat, bis hin zu mittlerweile irgendwelche Netflix-Serien. Man lernt ja die ganze Zeit wahnsinnig viel kennen und bildet sich, selbst wenn man nicht der absolute Food-Nerd ist, wird man ja allein durch irgendwelche Facebook-Sachen, die in wahrscheinlich jedem Feed auftauchen, wie irgendwie die Avocado, wie viel Wasser pro Kilo Avocado irgendwie in Peru verbraucht wird, oder wie doch die Rindfleischzucht irgendwelche Regenwälder verdrängt. Also dadurch, das sind ja alles Sachen, die ja ein Bewusstsein schaffen, und das ist ja gut so. Und wenn jetzt es schafft, dass sich die Anführungsstrichen Fastfood-Branche danach richten muss und irgendwie, keine Ahnung, McDonald's sogar irgendwie gezwungen ist, gefühlt gezwungen ist, einen Bio-Burger zumindest mal kurzzeitig ins Programm zu nehmen, dann ist das ja zumindest lobenswerter Trend. Ne?
Was mich wundert, ich glaube, McDonald's hat noch keinen Pulled Pork gehabt, ne? Pulled Pork ist ja schon so eigentlich seit 2 Jahren schon so richtig durchgespielt, aber.
Subway hatte es gehabt.
Wer hat es denn noch?
Hat es Burger King oder so? Ich glaube nicht. Tatsächlich kein.
Fällt mir gerade so auf.
Wo eigentlich verwunderlich.
Ja. Weil das ist ja immer das Schade. Also es gibt so irgendwie einen Trend von einem Produkt, was auch irgendwo daher stammt, dass man es echt gut gemacht hat und mit guten Sachen. Also Pulled Pork ist ja eigentlich ein Ding, so was aus der Barbecue-Szene kommt, wo man es auf dem Grill macht. Low and slow, ne? Und das ganze Zeug, was man kaufen kann, ist entweder aus so einem Konvektomaten oder irgendwie sogar unter Hochdruck innerhalb von 2-3 Stunden gar geschossen.
Und dann ein bisschen Liquid Smoke dran
und fertig. Ja. Das ist schon echt fies, ja. Habe ich letzte Woche noch beim Einkauf im Real gesehen, die gute Dose Tulip Pulled Pork.
Ja, genau. Ja. Also tatsächlich ist es echt lustig, weil wir auf dem Street Food Festival damals in Köln dann hat damals Buns & Sons sich ja quasi, ich weiß nicht, ob ihr ich sag mal zumindest dem einen oder anderen Streetfood-Festival-Gänger oder Besucher sollte Buns & Sons zumindest
ein Begriff sein. Schon fast sein. Pioniere hier in Deutschland.
Ja, die waren auf jeden Fall, zumindest die waren nicht jetzt in Deutschland die Ersten, aber die waren, ich weiß, dass die in Köln die Ersten die Pulled Pork gemacht haben. Und ich weiß auch noch, wenn die haben dann ja auch noch so Pop-Up-Gigs irgendwie gemacht wo sie dann Pulled Pork verkauft haben, da waren dann richtige Schlangen und da kamen richtig die Menschen hin, um dann von denen die Pulled Pork Burger zu kaufen.
Die haben es auch direkt von Anfang an richtig gemacht. Die hatten ein ordentliches Design, die hatten gute Abläufe, die hatten ein gutes Gesamtprodukt. Ja. Die haben es ja schon auf jeden Fall geschafft, von vornherein einen Namen zu machen, und die gibt es halt noch. Also wie krass das ist, ich gehe jetzt nicht mehr jeden Monat auf ein Zwiebelfestival, aber 2-3 Mal auf jeden Fall. Und wie viel sich jedes Mal verändert. Es gibt immer wieder neue Stände oder die haben ihre Produkte nochmal angepasst.
Ja, das ist ja auch da eigentlich das Schöne, finde ich, da kann man jetzt mal ganz kurz auch den Bogen zum Laden einschlagen. Das war ja so ein bisschen unsere Idee dahinter. Beziehungsweise jetzt vielleicht ist das auch erst im Nachhinein uns klar geworden, was das eigentlich ist. Aber eigentlich ist es ja so, dass du auf dem Streetfood-Festival, wenn du jetzt nicht gerade einen teuren Airstream dir mietest, aber wenn du normalerweise jetzt irgendwie als Privatperson sagst, wie jetzt irgendwie damals Benny und Ramon von Buns & Sons, die gesagt haben, hey, lass uns das doch mal ausprobieren. Und dann haben die haben angefangen mit einem Tapeziertisch und irgendwie zwei Kochplatten und war jetzt noch sehr basic gewesen, das war ja auch das erste Festival, aber mittlerweile müsste man dann noch ein bisschen mehr investieren, weil es einfach die Auflagen intensiver geworden sind. Aber grundsätzlich kann man für wenigstes Geld einfach mal so die Möglichkeit nutzen, was zu verkaufen. Und das ist ja quasi so der erste Schritt, wo man Leuten die Möglichkeit gibt, mal ihr Gastronomiekonzept auszuprobieren. Weil man braucht ja keinen Foodtruck. Das ist immer so das Dämliche, was so die Leute irgendwie mit der Streetfood,
Streetfood-Begriff
verbindet.
Man muss für 100.000 Euro.
Man muss für 100.000 Euro einen Foodtruck holen. Aber das Problem, aber wenn man jetzt mal den Ursprung von zumindest dem Begriff Streetfood irgendwie versucht rückzuverfolgen, dann liegt der ja eher in Asien. Also in Bangkok stehen jetzt nicht die Foodtrucks an der Straße, sondern da wird eher auf dem Boden gekocht. Und das finde ich ja, das ist für den Gast natürlich eigentlich ein viel spannenderes Erlebnis, nämlich direkt bei den Köchen und den Leuten auf die Finger gucken zu können und auf Augenhöhe da zu stehen und den Leuten direkt zu sehen, wie das zubereitet wird. Also es ist auch so, dass die Stände einfach immer am besten funktionieren, die Live-Cooking machen, die nicht sagen, okay, das bestellst du hier, ich schöpfe es dir in den Teller und raus und guten Appetit, sondern die Leute, die noch die Handgriffe vor Ort machen und vor den Gast machen, und das ist oft bei Foodtrucks zum Beispiel gar nicht so der Fall.
Gerade diese Amerikaner, haben wir nur diese Schießscharten da oben, ne, wo dann das Essen ausgereicht wird.
Da siehst du ja nichts. Das ist ja eigentlich schade. Nee, und deswegen, das ist ja auch in der fetten Kuh so, dass man die Küche nicht versteckt, sondern man sieht, was da passiert. Man kann quasi und das, diese Transparenz, die ist auch beim Street Festival total wichtig. Aber dadurch haben wir die Möglichkeit geschaffen, dass Leute quasi diesen Einstieg überhaupt mal in dieses Verkaufen von Lebensmitteln leckerem Essen schaffen. Und dann ist ja trotzdem aber noch die Diskrepanz zum nächsten Schritt, also zum Restaurant ist ja immer noch also wahnsinnig groß, und daraufhin entstand dann ja so die Idee vom Laden ein, nämlich dass wir da doch dann den Gastgebern die Möglichkeit geben, mal 2 Wochen unter Realbedingungen, also 10 Stunden geöffnet, 16 Stunden Tage mit Vorbereitung und Nachbereitung unter echten gastronomischen Bedingungen mal diesen ihr Konzept dann auch mal im Restaurantalltag antesten zu können. Und das ist das ist ja auch echt recht erfolgreich, sowohl bei den Gästen, aber auch bei den Gastgebern gewesen, die das sehr gerne in Anspruch nehmen, dieses Angebot. Und also wie gesagt, beide Seiten. Die Gäste freuen sich, dass man alle 2 Wochen irgendwie ein anderes Konzept präsentiert bekommt, und der Gastgeber freut sich darüber, dass er die Möglichkeit hat, mit wahnsinnig überschaubarem Risiko mal ein Konzept anzutesten, mit dem man sonst eigentlich davor ein Restaurant eröffnet hätte. Und wenn man mal ein Restaurant eröffnet hat, dann weiß man, dass man da mal ganz schnell in den 6-stelligen Bereich rutscht.
Das ist immer so Träumereien, man rechnet sich das so schön, aber ich sehe ja gerade, ne, wenn eine neue Lüftung gebaut werden muss und dann stimmt was an der Fassade immer noch nicht, dann muss man das neu machen. Da explodieren schnell die Kosten. Ja, und man muss einfach mal sagen, also in diesen 2 Wochen Belegung im Laden ein, das kann man natürlich nicht machen, um reich zu werden. Nee. Das ist, man wird reich an Erfahrung, und das ist auch das Wichtige, weil wenn Leute eben halt so träumerisch an die Sache rangehen und dann mal in den 2 Wochen auf den Boden der Tatsachen erstmal kommen und auch teilweise viel lernen, dadurch, dass ihr habt ja auch noch den Max dabei, der ist gelernter Koch und der kennt sich bestens aus, der kann die Speisen vernünftig kalkulieren, und da macht man wirklich so seinen nächsten Schritt, und vielleicht am Ende spart man sich dann halt, sich einen Laden aufzumachen, und hat viele 1.000 Euro gespart.
Erstmal das, oder wenn man dann den Laden aufmacht, hat man zumindest sehr viel Lehrgeld, was man sonst dann halt im Laden selber bezahlen würde. Sei es allein am Aufbau der Line oder sowas, weißt du, also so, wie sind meine Abläufe, wie sind meine Handgriffe? Das kann ich ja im Prinzip eigentlich vorher nur maximal auf dem Street Food Festival oder halt trocken irgendwie in meinem Kopf durchspielen, oder beim Supper Club Pop-Up, was auch immer. Aber da kann man es mal 2 Wochen wirklich so durchspielen, dass man genau weiß, da so und so steht alles am besten, und das optimiert mich. und meine Abläufe. Und wenn ich dann nämlich ein Ladenlokal mache, dann mache ich nicht den Fehler, dass ich meine Line irgendwie komplett falsch aufbaue und es dann nach 2 Wochen teuer wieder alles umbauen muss, weil ich einfach irgendwie einen Gedankenfehler gemacht habe.
So wir werden jetzt unsere Brötchen komplett anders machen, also die Brote für die Hotdogs, weil wir einfach gesehen haben in 2 Wochen, die Leute, denen gefällt das nicht ganz so, wie wir das da so gemacht haben. Und
das steht auf jeden Fall. Wie macht ihr denn die Brote jetzt? Darf man das fragen oder ist das... Ist das noch ein Betriebsgeheimnis?
Ja, das können wir auch einfach als Betriebsgeheimnis lassen.
Nein,
wir haben erstmal, die Form ist anders als alle Hotdog-Brötchen, die es hier gibt. Mhm. Ne? Weil wir auch die Wertigkeit so nach oben heben wollen. Unser Hotdog kostet so viel wie ein Burger. Oder wenn wir es mit so Burgerbuden, die das mit TK-Fleisch machen und trotzdem einer Form mitmachen, Vergleich, kostet das schon 2-3 Euro mehr. Dafür ist das Brot schon allein viel wertiger, größer und also von der Menge her kannst du das auch vergleichen wie ein Burger, den wir hier in der fetten Kuh machen. Dann rösten wir das halt, es hat Schnittflächen an Stellen, wo normal ein Brötchen keine Schnittflächen hat. so viel kann ich verraten. Und dann rösten wir das halt nochmal mit Butter auf der Grillplatte an. Schön. Also ähnlich wie eine Lobster Roll quasi. Ich bin gespannt, also wie das bei den Leuten ankommt. Wir haben es ja schon mal so ein bisschen so Testdurchläufe gehabt. Ja, aber
cool. Also auch nochmal, das ist ja dann quasi auch nochmal. Ich hab das letzte Mal den Hotdog hier auf dem Straßenfest gegessen.
Da haben wir die noch nicht mit Butter gemacht.
Genau, da
aber also, du hast schon die neue Form.
Ich hatte schon.
Ja. Aber da gab es ja auch einen Kritikpunkt und das hat uns dazu bewogen, weil das Problem ist, weil du diese 2 Schnittflächen an den Seiten hast. Zieh das auseinander. Ja, das wenn das aber gebraten ist, ist das feste.
Ah, sehr gut.
Tja, und Butter, ne? Macht das alles auf jeden Fall besser. Das kann ich euch jetzt schon verraten.
Ja, aber zum Beispiel, das ist ja ein bestes Beispiel dafür. Da habt ihr gemerkt im Laden ein in 2 Wochen, dass das die Brötchen oder die Buns für euch oder wie auch immer man das dann jetzt nennt,
eigentlich schon Bun,
ne? Ist ein Bun, ne? Und dass das für euch ein Bottleneck, ein Problem darstellt. Ja. Und dann habt ihr das angepackt, das Thema, ne?
Ja, ein Laden, der schon wieder leider, was das leider so ist, aber ein Burger- und Hotdog-Laden, mit dem Betreiber hatte ich mich damals auch unterhalten und der meinte, er war auch bei uns essen und das Brötchen war das Einzige, was ihn voll abgefuckt hat bei uns. Ja. Haben wir gelöst, das Problem.
Genau, es gab auch damals, das war so das Feedback, glaube ich, der Gäste, dass das so. Aber das ist ja perfekt. Das ist doch perfekt. Ja. Also jetzt als Betreiber vom Laden ein würde ich mir natürlich wünschen, dass jedes Produkt schon perfekter wäre, so. Aber auf der anderen Seite.
Es ist auch meckern auf hohem Niveau.
Ja, genau. Ne? Ich wollte gerade sagen, es war ja überhaupt nicht so, dass das jetzt irgendwie, keine Ahnung, alles schlecht war oder dass der Hotdog vorher irgendwie ein totales B-Produkt war. Das stimmt ja überhaupt nicht, aber man konnte es dann halt noch optimieren und man hat und das ist ein Lerneffekt, den ihr da rausgezogen habt und das geht glaube ich vielen Leuten, die dann da 2 Wochen waren, geht das so, dass die danach besser sind. Und es gibt auch schon ein paar, die nach der ersten Belegung jetzt es noch ein zweites Mal gemacht haben und keiner von den Leuten, die es ein zweites Mal gemacht haben oder von denen, es haben ungefähr so, ich schätze mal so 10% der Gastgeber haben sich danach auch selbstständig gemacht und keiner hat nicht irgendwas geändert oder Lerneffekte mitgenommen. Also es ist echt verrückt. Mein absolutes Lieblingsbeispiel, was den Laden ein angeht, ist, dass wir damals, als wir dieses Ladenlokal eingerichtet hatten, ein Loch in der Wand hatten, so ein 2 Meter hohes oder eben nicht 2 Meter hohes, sondern irgendwie 1,98, 95 hohes, 2 Meter breites Loch in der Wand, also so eine viereckige Aussparung. Warum auch immer, weiß kein Mensch. Auf jeden Fall haben wir uns dann wahnsinnig bemüht, da den Kühlschrank reinstellen zu können, weil das natürlich perfekt ist, dass du einfach so, dann hast du ein Loch in der Wand, dann stellst du da den Kühlschrank rein, dann ist dieser Trümmer, weil diese Kühlschränke sind ja auch, diese Gastro-Kühlschränke sind ja wahnsinnig tief und der hätte sonst einfach mitten im Gastraum irgendwie gestanden oder in der Ecke gestanden und das ist natürlich eigentlich auch schade und diesen Kühlschrank, den haben wir dann haben wir ewig gesucht, bis wir einen Kühlschrank gefunden haben, der flach genug ist, um in dieses Loch zu passen. dann haben wir diesen Kühlschrank gefunden und haben den da reingestellt. Und tatsächlich gibt es jetzt einige andere, ich glaube zum Beispiel Measury, Hummus Kitchen und Big Hack Barbecue, die genau den gleichen Kühlschrank jetzt in ihre Läden sich gestellt haben. Das ist so mein offensichtliches Beispiel, dass sie dann gesagt haben, hier, ich will den gleichen Kühlschrank, wie ich den im Laden einhatte, weil der war super. Dass das aber so ein ganz spezieller Kühlschrank ist, der eigentlich flacher ist als andere, weil der in unser Loch da in der Wand reinpassen musste, das ist dem gar nicht bewusst und so. Und das ist auf jeden Fall so, das ist so mein Lieblingsbeispiel für den Einfluss, den dann doch diese 2 Wochen Laden ein auf die potenziellen Gründer oder Gastronomen hat.
Ne? Aber was man natürlich sagen muss, euer Kühlschrank ist so breit und tief, ne, das ist schon krass, weil man kann den eigentlich für den ganzen Tag vollballern und dann hast du genug Getränke drin. Ist natürlich traumhaft.
Ne? Ist aber auch genau unter dem Gesichtspunkt von mir angeschafft worden oder von uns von uns ausgewählt worden, weil wir natürlich dem Gastgeber nicht zumuten wollten oder so wenig Ablenkung wie möglich zumuten wollten, und der soll sich ums Essen kochen kümmern und sich darauf konzentrieren, und wenn dann der Kühlschrank, wie zum Beispiel in der Fetten Kuh, wo das der Platz ja gar nicht hergibt, einen größeren Kühlschrank reinzustellen, aber der muss ja permanent aufgefüllt werden, sonst ist ja direkt die Cola leer. Also,
das ist das Problem, ne, bei uns. Ne? Wir haben daneben noch einen kleinen Kühlschrank nur für unsere hauseigenen Biere. Dafür haben wir aber auch super lang gesucht, damit wir noch einen passenden Kühlschrank finden. Ist echt nicht leicht. Man stellt sich das so vor, dass es einfach alle Größen auf dem Markt gibt, aber ist sehr begrenzt, das Angebot. Und wir haben zweimal den gleichen Kühlschrank noch wie vorne stehen, hinten im Lager zum Vorkühlen, weil gerade jetzt im Sommer, diesen Sommer, kommen die Geräte nicht hinterher.
Ja, das war.
Wo wir Straßenfest hatten hier, haben wir noch einen Kühlanhänger gehabt, wo wir erst die Kisten gekühlt haben und dann. Also sonst wären wir voll untergegangen. Dann scheißen irgendwann ist der Kühlschrank so warm und du stellst dann pipi warme Getränke rein, die haben 30 Grad, das schafft er nicht mehr. Der braucht einen halben Tag für, damit er wieder ready ist. Und wir müssen leider die Flaschen einmal in einen Kühlschrank stellen und dann aus dem Kühlschrank in eine Kiste wieder und dann nach vorne bringen. Das war Arbeit, aber
aber das ist bei euch dann ja routiniert und in der quasi in Fleisch und Blut des Auffüllers oder Abräumers, wer das auch immer dann macht, übergegangen, aber diese Routine, die würde sich ja bei uns gar nicht aufbauen. Deswegen war ich sehr glücklich darüber, dass ich diesen riesen Trümmerkühlschrank so ein bisschen in der Wand versenken konnte. Und dass der halt einmal im Prinzip wird er vor dem Mittagessen aufgefüllt und dann wird er nochmal irgendwann nachmittags für den Abendservice aufgefüllt und dann wird er und dann, weil wir durch den Innenhof müssen und es dann zu laut ist für die Nachbarn, wenn wir den nachts nochmal auffüllen würden, ist es dann so, dass wir den erst wieder am nächsten Morgen auffüllen. Also im Prinzip wird er klar immer wieder laufen. Es gibt so ein paar Positionen wie Cola oder Wasser, die muss man schon auch nochmal während des Service wahrscheinlich auffüllen.
Ich glaube, das fette Radler muss auch
sehr oft das fett auffüllen. Das fette Radler und das fette Wies. Das sind natürlich Positionen, die also da haben wir, wir haben auch schon überlegt, dafür einfach einen eigenen Kühlschrank noch neben den großen Kühlschrank zu stellen, weil die natürlich so extrem laufen, dass das einfach.
Aber habt ihr noch drinnen, ne?
Natürlich haben wir die drin. Ne? Also wenn sie denn verfügbar sind. Ich glaube, das fette Radler hatte zuletzt.
Das Wies ist gerade aus.
Das Wies ist gerade
aus. Ja, aber so ist das, ne? Bei so einem Naturprodukt bei einer kleinen Brauerei. Ja, die Leute trinken zu viel im Sommer.
Das ist es.
Nee, aber das ist tatsächlich. Das ist was habt ihr als Ersatz da? Ihr habt ja Gaffel, ne?
Wir haben Gaffel-Kölsch im Kühlschrank stehen. Also das war, ich glaube, wir haben gar keinen Ersatz genommen, um jetzt ein anderes Wies oder so anzubieten. Das haben wir gar nicht gemacht. Wir haben ja dann auch da von Anfang an eine kleine Craft-Bier-Auswahl dran gemacht, die reingestellt im Kühlschrank, die sich immer aktualisiert oder auch die vom Gastgeber angepasst wird. Ne? Also ihr da wart, hattet ihr was
on tap. Wenn Mexikaner kommt, dann ist gut, ne?
Genau,
was Mexikanisches zu haben.
Genau, als die Mexikaner kommen, hatten wir zwar jetzt kein mexikanisches Craftbier, aber dann gibt's halt Corona mit einer Limettenscheibe
drin
oder sowas. Also das ist oder wir hatten schon koreanisches Bier im Kühlschrank und weiß der Geier was. Also das ist auch immer für mich, finde ich, ganz spannend zu sehen, was dann noch der Gastgeber irgendwie als länderspezifisches Bier mitbringt.
Was darfst du da momentan am liebsten? Also das Laden ein spezifisch, zu den anderen kommen wir gleich.
Welches Bier? Welches
Craft Bier? Oder Soft ist egal.
Oder Soft? Oh, gute Frage. Also, sehr gute Frage.
Tja.
Ja, also tatsächlich trinke ich aktuell am liebsten mein eigenes Pilz. Das ist, darf man das sagen?
Ja.
Ich weiß nicht genau.
Ich habe ja gestern Abend auch noch einen großen Schluck davon abgefangen.
Das stimmt.
Ich hätte mich auch gerne zu euch gesetzt, aber so, ich war schon so eine Dreiviertelstunde zu spät dran, und wenn man in der Südstadt losgeht, also das sind ein paar hundert Meter nach Hause, ne? Also ich laufe am Bierlager vorbei, wenn ich Pech habe, stehen da Leute, das war gestern so. Ich laufe am Johann Schäfer vorbei, da wart ihr. Ne, ihr wart ja im Pop-Up, dazu kommen wir gleich auch. Und nach euch auch noch war die liebe Ilka, die, mit der wir zusammen das Buch gemacht haben, das fette Buch.
Ah ja.
Sie war da beim Fackelträger Verlag damals angestellt. Und an so Leuten kann man ja nicht vorbeilaufen, einfach nur Hallo sagen. Klar, also wir kennen uns, wenn wir es eilig haben, ne? Ja. Aber wir haben ja immer irgendwelche Themen zu bequatschen.
Ja.
Das ist ja auch gut, wenn man sich so gegenseitig manchmal supportet und hilft, wenn man mal eine Frage hat oder einfach mal auch die Meinung zu schätzen weiß.
Genau, das ist immer super wichtig, wenn man mal Sachen mit anderen Leuten, weil oft ist es ja so, dass man, wenn man sich zu lange mit auf ein Problem nachdenkt, dass man ja so vollkommen Tunnelblick hat und überhaupt nicht mehr realistisch sieht, was man da eigentlich gerade vor sich hat. Und wenn man es dann jemand anders zeigt, der ähnliche Probleme oder der zumindest in einer ähnlichen Branche tätig ist oder in der gleichen Branche, der hat manchmal einfach dann direkt eine ganz andere Lösung dafür und einen ganz anderen Gesichtspunkt.
Ich habe zum Beispiel vor dem Aufnehmen dieser Sendung, wir sind hier übrigens, wie soll man sagen, im Lager der fetten Kuh, ist auch hier ein Sofa, also man kann hier auch quasi schlafen, sehr komfortabel, auch eigentlich sehr wohnlich. Aber
Lager des Büros, muss man dazu sagen.
Ja,
wenn du sagst, im Lager der fetten Kuh, hier kann man auch schlafen, dann steht morgen das Gesundheitsamt bei
dir. Ja, das stimmt. Nee, das ist so ein bisschen so vom Online-Shop, stehen hier die Kisten rum, also die Shirts und die T-Shirts und so, von derfetteshop.de. Wir wollen aber keine Werbung machen. Nein, und hier ist ein Tisch.
Werbung wegen Internetseiten.
Großer Tisch steht hier voll mit Verpackungen von ganz, ganz vielen Firmen. Und ich hatte Till einfach gerade mal gezeigt, was wir für Ideen haben, wo wir die Hotdogs zum Mitnehmen wie wir das verpacken und so, ne? Und einfach, ich finde immer so ganz wichtig, kann ja auch sein, dass wir da mit dieser Idee komplett daneben liegen und sagen, das geht nicht, du kannst es nicht machen. So habe ich zumindest noch keinen Hotdog verpackt gesehen, wie wir das machen.
Nee, das ist echt gut.
Ne? Aber okay. Oder gestern, wo wir uns gesehen haben, da hattest du mich nach etwas gefragt, so, sag mal so oder so, und ich habe noch was komplett anderes in den Raum geworfen. Was jetzt aber auch nicht so super konstruktiv war, aber hätte ja sein können. Ne?
Ja, das stimmt.
Ja, und da gab es dann auch das leckere
Südstadtpilz, das Johann Schäfer Südstadtpilz.
Ja, erzähl mal, ihr habt ja quasi, in diese Location gefunden auf der Suche zum Laden ein damals.
Genau.
Ne? Und das ist bei mir direkt in der Straße. Ich laufe da quasi jeden Tag vorbei oder fahre, und es ist einfach wirklich dieses Gebäude, müsst ihr euch vorstellen. Das ist schon eine sehr schöne Straße an sich, so die Elserstraße. Die Südstadt hier ist ja so traumhaft. Aber dieses Gebäude sticht einfach raus. Das ist ein Backsteingebäude, ganz schön eine alte Spedition. Da steht auch ganz groß, ich glaube, Autohof oder Auto.
Auto, dann kommt Johann Schäfer und dann auf der anderen Seite Spedition.
Ja, genau, ne? Mhm. Und dieses Gebäude stand eigentlich relativ leer in den letzten Jahren, verstaubte, da war vielleicht auch irgendwie ein Kurierauto davor. Und das war's. Also es war ein bisschen traurig dafür, was eine schöne Location war. Und ihr habt das dann so irgendwie gescoutet, wo ihr den Laden eingesucht habt, ne?
Ja.
Und dann hast du erst gedacht, du willst die Location haben, oder du hattest du die Idee, du willst ein Brauhaus haben und du machst das da rein?
Also tatsächlich sind wir dann auf der Suche nach einem Objekt, also nach einem Ladenlokal für den Laden ein, da wirklich drüber gestolpert, mehr oder weniger. Und und waren halt mega angetan davon.
Ja, das also ist halt echt ein Juwel, so, ne, gewesen.
Es ist so ein schönes Ding, es ist wirklich so so super, super schön. Und dann haben der Thomas Bonninghoff, mein Geschäftspartner, und ich dann uns darauf gestürzt, mehr oder weniger, und in Windeseile innerhalb von 3 Jahren dieses Teil renoviert. Und
ihr habt den Pool zugeschüttet.
Ja, genau, ganz hinten drin
durch.
Das hattest du aber auch nochmal gesehen.
Ja, den habe ich mehrfach gesehen.
Ja, genau, Das war tatsächlich war ganz hinten durch irgendwie da, wo vorher eine Grube war, um Autos zu reparieren. Jetzt kamen nur die modernen Autos gar nicht mehr so weit durch, weil natürlich so ein T1-Bus, mit dem da früher die Spedition gefahren ist, natürlich eine ganz andere Dimension hat als heute irgendwie so ein LKW. Und dann wurde diese Grube einfach irgendwie zum Swimmingpool umgenutzt. Das ist vollkommen skurril, die ganze Bude.
Johann Schiffer war schon so ein Lebemann, glaube ich.
Ja, ich glaube, das war ein Typ, ne? Das war wir haben, seitdem wir das jetzt dann aufgemacht haben und den Namen Johann Schäfer quasi ja übernommen haben, einfach dran und drauf stehen gelassen haben, haben wir mittlerweile schon die verrücktesten Sachen und Geschichten über ihn gehört, auch nicht alles immer nur positiv, aber auch aber war auf jeden Fall ein Typ, der gelebt hat und Späßchen gemacht hat.
Erstmal so ein Kölner Original und ja. Er hat auch gerade in der Straße viel so Prägendes gemacht, ne? Genau. Er hat eine Kirmes veranstaltet.
Irgendwie da gab
es Kirmes.
Elsaß-Kirmes oder sowas, oder Elsaß-Kirmes war das da auf der Straße. Das war wie so ein Straßenfest damals, ich glaube in den 60ern, 70ern Jahren. Ich weiß nicht, ob er die selber veranstaltet hat, aber er war auf jeden Fall ihm gehörten, glaube ich, da dann gegenüber noch, war noch ein Teil der Spedition und so, also ihm gehörte da irgendwie ein paar Häuschen auf der Straße, und er war da auf jeden Fall, jetzt, ich sag mal, eine prägende Figur der Straße und, ja, deswegen war das eigentlich so recht naheliegend, dass wir dann auch das Brauhaus einfach Johann Schäfer, den Namen lassen und tatsächlich war es so, das war ja deine Frage, ob wir quasi erst die Idee ging eigentlich um Laden ein und es ging nicht darum, jetzt irgendwie ein Brauhaus. Ich hatte tatsächlich aber davor schon sehr viel mit dem Thema Bier und Brauen und Kleinbrauerei zu tun gehabt, weil ich für eine andere Kleinstbrauerei damals noch als Student selbstständig viel gemacht habe und viel Veranstaltungen gemacht habe, aber auch deren Läden und deren Logistik so ein bisschen organisiert habe und auch, also klingt so exklusiv, aber auch geschleppt habe, einfach die Logistik. Ich habe die Logistik organisiert. Ich habe einfach Fässer von A nach B gefahren.
Es war so klein, dass du alles gemacht hast.
Das war wirklich so. Und dann haben wir da uns überlegt, was wir da reinmachen können, da kam dann relativ zügig die total naheliegende und total logische Idee mit dem Brauhaus und mit dem bierlastigen Konzept. Damals tatsächlich noch so im ersten Schritt war das Ganze auch noch ein bisschen craftbieriger
von der Idee her.
Ja. Und dann muss man aber sagen, dass tatsächlich so bei der Betrachtung des Craftbiermarkts wir quasi ja die ähnlichen Erkenntnisse hatten wie ihr ja auch, dass halt einfach diese sehr exklusiven und sehr sehr speziellen Sorten einfach wirklich nur ein sehr spitzes Publikum ansprechen und dass man dafür wirklich auch sich sehr intensiv mit dem Thema befassen muss, um irgendwie einen Stout oder irgendwie also was richtig Bitteres oder richtig Hopfiges oder richtig Malziges, um das richtig zu schätzen zu wissen, muss man schon sich mit der Materie intensiv beschäftigen.
Ich meine, Köln ist zwar eine Millionenstadt, aber ich glaube auch, dass sie nicht groß genug sind, um so viele Läden unterzubringen, die da so spezialisiert drauf sind, ne? Genau. Also also selbst wir mit dem neuen Konzept, also das Oberleitthema ist ja quasi Wurst und Bier und könnte auch sagen Hot Dogs, Cold Beer.
Ne? Schönes Motto.
Ja, eigentlich schon, ne? Habe ich mich aber auch nur von jemandem inspirieren lassen. Also nicht, dass wir das erfunden haben. Nein, aber und da ist das halt so, gerade da in der Ecke, wo wir sind, ich glaube, die wollen lieber ein geiles Bier, was gut läuft, ne, und was gut runtergeht, als jetzt, was habe ich jetzt bei Craft Beer Corner getrunken, hat mich super geflasht, ein Stout mit gesalzenen Karamell und irgendwas anderes noch drin. Ne? Ja, ne, Aber das war eine geile Erfahrung, geil zum Probieren. Und wenn ich sowas haben will, gehe ich auch gerne in die Craft Beer Corner. Aber wenn wir jetzt in unserem kleinen Laden das als viertes Bier dranhängen, ne, ich weiß nicht, wie lange hältst du ein Bier am Fass?
Das karbonisiert recht schnell auf, je nachdem, ne? Ja. Aber das kann man nicht da wochenlang dran lassen.
Ne? Ja, und das läuft, ne? Und wenn du dann ein, zwei Bier am Abend ausschenkst, dann musst du ja schon ein, zwei wegkippen erstmal. Ne? Und ja, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Ja. Craft-Biere sind auch im Einkauf viel teurer. Wir haben unser IPA dann da und so, ne? Das muss auch sein, aber es wird auch Wies und
Kölsch. Ja, man muss ja auch bedenken, Craft-Bier ist handwerklich gebrautes Bier, dementsprechend natürlich teurer. Weil auch einfach viel, dann abgesehen davon, dass da viel mehr Handwerk drin steckt, meine Lieblingsstatistik, über die ich mal gestolpert bin, ist, dass in den USA, ich glaube, der Craftbeer-Markt hat so 5-10% Marktanteile oder so und beschäftigt genauso viele Leute wie die anderen 95%. Ja. Also da sieht man mal, wie viel Arbeit in dann da handwerkliche, menschliche Arbeit dann doch noch dahinter steckt.
Hat aber auch genauso viel Geschmack wie die anderen 95%.
Ja, genau.
Wahrscheinlich. Verbraucht aber fünfmal so viel Hopfen.
Genau, das kommt auch noch dazu, dass viel Hopfen, viel Malz, also viel mehr von den Naturprodukten, die ja auch nicht billig sind,
ja.
In Craft Beer steckt. Dementsprechend ist natürlich aber auch wiederum teurer, was natürlich auch wieder Leute ausschließt. Ne? Also muss man ja auch so sehen, dementsprechend war für uns dann relativ zügig klar, dass es kein klassisches Taproom Craft Beer sonst wie Thema werden wird, sondern dass wir haben jetzt 6 Hähne, an denen wir zwar auch überall eigentlich, wir haben glaube ich gerade 4 oder 5 verschiedene Biere im Ausschank, aber was haben wir? Wir haben Pilz, wir haben Weizen, wir haben Kellerbier, wir haben ein Bockbier und wir haben was hatten wir noch? Ich glaube, das war's.
Ja, so. Aber das sind ja so klassische Brauhausbiere.
Das sind klassische Brauhausbiere, die wir allerdings wiederum dann schon auch mit dem Craftbeer-Know-how irgendwie brauen lassen. Dann ist unser Pilz irgendwie kalt gehopft oder sowas. Was halt eigentlich ja nicht klassisch im jetzt bei, ich wage jetzt einfach mal, lehne mich mal aus dem Fenster und behaupte, dass irgendwie Becks oder sonst wer oder Radeberger nicht ihr Bier kalt hopft. Und das sind dann so Details, die das Know-how quasi von dieser Craftbeer-Szene nehmen und das Ganze irgendwie nach vorne bringen. Aber am Ende entsteht halt ein süffiges, meiner Meinung nach sehr leckeres Pilz, was wir da haben.
Super lecker, wirklich.
Und vor allem, und das ist jetzt, ich habe ja dann doch irgendwie Wirtschaftswissenschaften studiert, tatsächlich ist das halt auch eins, wovon man mehrere trinken kann, weil das ist ja halt oft das Problem beim Craft Beer, da trinkst du eins von und bist danach fast schon satt. So, also das ist irgendwie, ja. Also so das, was man auch beim Weizen hat, dass man so ein man sagt doch irgendwie, ein Weizen ist ein halbes Schnitzel oder so. Und das ist ja bei vielen Craftbieren auch der Fall. Aber wenn ich will ja eigentlich als Gastronom oder als Brauhausbetreiber oder Wirt oder wie auch immer, was auch immer da jetzt meine Funktion ist, will ich doch, dass die Leute nicht nach einem Bier sagen, puh, das war jetzt heftig, sondern die sollen ja idealerweise das nach dem 20. Bier frühestens sagen.
20 ist aber sehr optimistisch.
Naja.
Im Durchschnitt 3-4
oder das gibt's tatsächlich keine Statistik, aber es gibt ich sag mal so 3 von 3, das sind dann 0,3er Gläser, 3 trinken kann man schon easy wegtrinken.
Locker.
Und
ich sag mal zum Beispiel bei unseren IPA bist du nach 2 fett, also durch, ne? Brauchst du nicht mehr.
Genau.
Ne?
Genau.
Wir hatten zwar mal einen Mitarbeiter, der hat einen Kasten zu zweit getrunken. Der meinte aber auch, das kommt nicht gut.
Ja, der hat dann auch höhere Prozente und so. Und das ist ja schon, das merken wir schon beim Bockbier, dass das einfach nur, das hat glaube ich 6% gegenüber den anderen 5%. Und dann, naja, also das ist, das merkst du dann. Ja, und dann haben wir da dieses Brauhaus reingebaut. Das war ein wahnsinniger behördlicher das war einfach ein riesen Aufriss, dieses Teil sich genehmigen zu lassen. Architekten, wir hatten mega Glück mit unserem Vermieter, das ist dann der Junior, der Sohn vom Johann Schäfer.
Der das Ganze hart feiert auch, ne?
Der das Ganze, der glaube ich, ich hoffe immer noch sehr happy ist mit uns als Betreibern und der vor allem aber auch der auch wahnsinnig waren. Also ohne den wäre dieses Projekt niemals realisiert worden, weil der uns so viel Unterstützung, auch wirtschaftlich, auch finanziell in diesem Ausbau, also diesen Ausbau alleine hätten wir nie stemmen können. Ja. Aber dadurch, dass er da wirklich so wahnsinnig lange mietfreie Zeit, wahnsinnig viele Sachen, die langfristig in diesem Laden verbleiben, ob wir Mieter sind oder der nächste Gastronom, wahnsinnig viele von diesen Investitionen hat er dann auch gestemmt, weil das ja in sein Objekt fließt, ja. So, was ja irgendwo logisch ist, aber wenn man sich auf dem Markt umguckt, überhaupt nicht selbstverständlich ist.
Überhaupt nicht.
Ne? Und,
im Gegenteil.
Ja, genau. Und dann, deswegen, also das war schon klasse und da haben wir Glück und ja, und dann
ist er auch sehr stolz drauf. Ich glaube, er hatte mal letztens Geburtstag, eine Geburtstagsfeier bei euch gemacht, mit einer riesen Dia-Show oder sowas. Da so eine Vorbereitung bin ich da reingestolpert und war sehr, sehr stolz.
Ja, das ist seine Kindheit, die er da quasi in den Gemäuern verbracht hat und die er jetzt zu nochmal einem neuen Leben.
Das kann er quasi seine Rente so schön auch dort in den Gemäuern abschließen. Mit immer einem leckeren Bierchen. Das ist, glaube ich, genau sein Traum. Weißt du, was ich meine? Er hat eine Theke da drin.
Ja, genau, das stimmt. Ja, und dann war es ja so, dass die, dass wir dann da quasi, das war jetzt so ist so quasi das Bierseitige des ganzen Konzeptes, ja, und das Essenseitige, das hat ja Sven Kloppenburg, unser Küchenchef eigentlich, also so mit uns zusammen entwickelt, aber ich sag mal, die meisten Props gehen dann natürlich an die Durchführung und weil wir sind auch nicht klein, also es gibt viele Sitzplätze und das, was die Jungs da rausschicken, ist schon echt, finde ich, also ich bin immer wieder beeindruckt. Ich stand gestern Abend, da habe ich mich eine Weile einfach nur an die Theke gesetzt und wir haben da auch natürlich eine offene Küche, ne, haben wir gerade eben schon besprochen, dass das, dass diese Transparenz mittlerweile eigentlich ein Muss ist und hab eine Weile einfach nur da reingeguckt, wie dann da das Essen rausgejagt wird und das ist auch, das ist echt gut, also es ist wirklich. Wir versuchen da, unsere, ich sag mal, Oberbegriffe und Philosophien sind da irgendwie, dass wir versuchen, so regional wie möglich, so gut wie möglich einzukaufen und daraus dann auch einfach, ich sag mal, Brauhaus, Küche, aber halt mit so einem gewissen Qualitätslevel zu fabrizieren.
Also, das ist ja so auch ein bisschen Oberbegriff modernes Brauhausküche, was man halt so relativ immer oft hört und es ist schon immer wenn ein neues Brauhaus aufmacht, wird das eigentlich mal gesagt. Ja. Aber ihr habt das so hart konsequent umgesetzt, dass allein wenn man ein Foto vom Teller sieht oder so, dann weiß man schon, das ist hier schon eine ganz andere Nummer. Man muss drauf einlassen können und man darf sich halt nicht versprechen, dass man jetzt die 1,2 Kilo Haxe mit Kartoffelpüree da bekommt.
Genau, es ist halt kein XXL-Laden wie so viele Brauhäuser, die dann also das Schnitzel über, keine Ahnung, nicht nur über den Tellerrand, sondern über den Tischkanten gucken haben. So, das ist auf gar keinen Fall.
Ja, nee, ich habe ja auch immer als Aushilfe damals während meiner Ausbildungszeit in Wuppertal in einem Brauhaus gearbeitet, was auch neu eröffnet hat. Ein kleines Brauhaus, also von der Größe sehr vergleichbar. Und da war es auch so, wir machen jetzt moderne Brauhausküche, hieß das. Und da war irgendwas so Skurriles, das ging dann so, es war halt so, ist schon fast 20 Jahre, nicht ganz 20 Jahre, nein, so alt bin ich auch nicht, auf 15 Jahre her. Und dann war da irgendwas mit Maracuja in der Soße und so, es ging so ins Exotische und ein bisschen Italienisch dabei, so mediterran und so. Und dann dachte ich so, auch so, das ist ja nicht Brauhausküche, sondern das ist einfach nur für so ein bisschen Crossover irgendwas. Fand das eigentlich auch nicht so berauschend. Aber bei euch ist es halt wirklich, wie soll man sagen, durch die regionalen Einkauf, was ihr sehr gut kommunizieren könnt, nicht nur im Laden, sondern auch Social Media mäßig. Da könnt ihr ja auch mal gucken. Wie heißt das auf Twitter, Instagram?
Twitter sind wir nicht, aber Instagram sind wir Johann Schäfer Brauhaus. Ja. Schäfer mit AE geschrieben.
Ja.
Und bei Facebook, glaube ich, sind wir auch Johann Schäfer. Nee, bei Facebook sind wir einfach nur Johann Schäfer.
Ja, und dann guckt euch mal da die Fotos an. Das
sind dann auch die Kanäle, die wir beschreiben.
Ja, also das Essen ist super. Gerade weil man sich auch so die verschiedenen Teller und Beilagen wählen kann. Und da waren wir nicht nur zum Sommerfest?
Das war Weihnachtsfeier. Das war relativ kurz nachdem wir haben letztes Jahr im November eröffnet und ich glaube, ihr wart im Dezember da und wenn ihr da euer Sommerfest gefeiert habt im Dezember, dann kann es auch so gewesen sein. Aber,
das ist immer übergehend bei uns. Ja. nicht nur da war ich mal zum Essen, sondern schon öfter und das ist, alle sind immer begeistert, alle Freunde, die ich getroffen habe, finden das irgendwie auch neu und innovativ und ja, feiern halt das Pilz. Ne? Das ist auch total das krasseste Statement, sagst du ja auch immer, dass die Leute euer Pilz mehr, also so lieben und mehr Pilz trinken als Kölsch in Köln.
Das ist verrückt. Also wir haben uns nicht getraut, wollten wir auch gar nicht ein eigenes Kölsch oder Wies oder so zu brauen, weil der Kölner ist da ein spezielles Tierchen, der will da seine, also da gibt's ja schon allein dadurch, dass wir uns dann für Gaffel entschieden haben und da sagt dann der eine, oh, warum habt ihr euch nicht für Mühlen oder Reisdorf entschieden? Der andere sagt Gaffel, super. Weißt du, also allein schon auf dem Niveau Kölsch gibt es schon wahnsinnig viel Kontroversen.
Richtig krass, ja.
Und wenn du dann jetzt noch unter dem bedenkst, wenn du das jetzt selber brauchst, dann hast du ja auch mal Schwankungen drin. Also das ist ja das ist ja auch bei dem Pilz oder beim Craftbier ist es halt an sich, also bei kleinen Suden, die handwerklich gebraut werden, die ja mit Naturprodukten gebraut werden, also Hopfen und Malz.
Alle zwei Monate sagt uns jemand, ja, das schmeckt aber nicht mehr so.
Das schmeckt cool. Aber ein bisschen anders, ja, das hat vielleicht einfach auch noch ein bisschen der Flasche seinen Geschmack verändert, weil das da auch jetzt, keine Ahnung, zwei Monate schon in dieser Flasche ist. Das ist halt so, wenn du ohne allen möglichen Gedöns in deinem Bier arbeitest. Aber das ist halt, das akzeptiert der Kölner, glaube ich, jetzt eher weniger beim Bier. Ihr macht das mit dem Wies ja, finde ich wahnsinnig konsequent, dass ihr quasi wirklich nur euer eigenes Wies ist ein naturtrübes Kölsch verkauft. Das finde ich super, aber es ist tatsächlich so, dass wir uns das halt nicht getraut haben und dann haben wir uns am Ende für Gaffel entschieden, weil wir dann von denen irgendwie so 500 Liter Tanks in den Keller, in die Kühlung eingebaut bekommen haben. Und das ist natürlich, dadurch hast du, da kommt dann Füllsack, nenne ich das mal, also so, wo das Bier reinkommt, also da muss man auch nicht von innen irgendwie reinigen, sondern das ist dann hygienisch abgeschlossen. Und das Interessante ist, da steht dann einfach ein Kompressor, der von außen gegen diesen Sack drückt in diesem Tank und dadurch wird das Bier halt aus diesem Sack rausgedrückt, ohne dass es irgendwie aufkarbonisieren kann oder mit irgendwie anderen mit irgendwie diesen Kohlensäure Gemisch in Berührung kommt. Und dadurch hat man eigentlich 500 Liter, die man durchzapfen kann, die eine konstant gute Qualität haben, eigentlich eher wie aus dem Pittermännchen gezapft. Und das finde ich dann schon mal wieder ein System, was einem Kölsch schon mal auch einen Upper gibt, so. Und aber tatsächlich ist das Verrückte, dass wir in Köln mittlerweile in den Brauhaus mehr Pilz verkaufen, als wir Kölsch verkaufen, was so vollkommen, also hätte mir das vorher jemand gesagt, ich hätte das nicht geglaubt daran, dass das funktioniert.
Das Krasse ist ja zum Beispiel, ein Bekannter von mir, der arbeitet in einer Agentur, die für Pilsner Urquell arbeiten, und die machen immer Veranstaltungen in Düsseldorf, und dann meinte ich so, warum macht das denn nicht in Köln? Und dann hat er gesagt, Pilsner Urquell, für die ist Köln so eine Stadt, man Krater, also die meinen die Gegend, weil das Kölschtrinker sind und die da ist der Werbeaufwand und so, das verpufft den zu stark. Ja, ne? Du kriegst die Leute halt nicht ans Pilz. Auch wenn es gab irgendwie in den 70er, 80er Jahren einige Pilsner Urquell Kneipen, was ich gar nicht wusste.
Oh, ja.
Ne? Und das ist nämlich so richtig geil, weil früher hat man die haben ja so richtig dickwändige Gläser, die wurden dann so eingefroren und dann hat man das so das Pilz eiskalt getrunken im eisgefrorenen Glas, das so dann so schön beschlagen ist. Das blieb dann halt auch super lange kalt und schade, dass sowas nicht mehr gibt, ne? Von Pilsner Urquell. Pilsner Urquell ist halt auch ein echt leckeres Pilz. Aber die machen einen schönen Umweg. Die trauen sich das nicht in Köln, was ihr macht.
Ja, vielleicht ist es ja, ich wage jetzt einfach mal zu behaupten, dass, und ich trinke selber auch gerne mal einen Pilsner Urquell, aber ich glaube, hätten wir jetzt einfach Pilsner Urquell und Kölsch, am Hahn, dann würden wir nicht mehr Pilz verkaufen. Also ich glaube schon, dass da wieder worüber wir ja gerade eben auch schon gesprochen haben, dadurch, dass es irgendwie selbst gebraut ist, dass da wieder der handwerkliche Gedanke dahinter steht. Ich glaube, dadurch, dass da wieder irgendwie wieder sich eines Themas bedient, im Prinzip wie bei den Currywurstbuden, sich ins Thema bedient worden ist, was eigentlich in einer anderen Kategorie ist, ist das also was eigentlich in der Hand der Industrie ist, kommt das bei den Gästen, die dafür ein Bewusstsein haben, gut an.
Und man muss natürlich sagen, der Name ist auch mega clever gewählt.
ja, tatsächlich. Südstadtpilz, wir sind hier in der Südstadt und ich habe es einfach, wir haben es einfach so genannt wie das Viertel. Weil wir einfach nur Namen dafür brauchten, weil wir nicht wussten, was wir quasi auf die Tafel schreiben sollen. Es war jetzt nicht irgendwie, dass wir da Ewigkeiten Marketing
Brainstorming. Ja, hätte ich auch Johann Schäfer-Pilz nennen können.
Genau. Deswegen, also es war, auf jeden Fall lustig. Und das Weizen heißt dann Klotigweizen, weil der Klotigplatz ja hier direkt um die Ecke ist. Also da haben wir einfach uns dem bedient, was hier gerade rumliegt, quasi an Namen.
Die anderen Namen werden ja auch schon schwierig, wenn dann Elserstraße oder Merowinger oder Bonner Straße, das ist
Elsass-Pilz oder sowas oder Elsass-Wies oder was auch immer nennen würdest, dann würden ja alle erwarten, dass es aus dem Elsass kommt, ne?
Ja,
oder sowas. Bonner irgendwas.
Ja, das verwirrt ja dann direkt. Ne? Es gibt ja schon Bonner Wies sogar.
Ja, genau, aber Bonner irgendwas kannst du ja gar nicht machen, weil es ja dann muss es ja aus Bonn kommen. Du kannst ja nicht Bonner irgendwas nennen, nur und dann sagen, ja, das liegt daran, weil da die Bonner Straße lang fährt. Nee, das funktioniert so nicht.
Außer du nennst vielleicht Bonner Straße.
Bonner Straßenpilz. Boah, lecker. Frisch von der Straße.
Nee, drei geheimen Zutaten, die wir auf dieser Straße aufgelesen haben.
Genau.
Ja, Marktlücke.
Ja.
Ja, also so. Wahrscheinlich musst du was von der Straße dann auch da reinmachen, damit du
es überhaupt nennen darfst. Dann, ne? Nee, aber sonst, wir sind auf jeden Fall sehr happy damit, wie es anläuft. Wir haben jetzt gerade noch eine kleine Auseinandersetzung mit der Stadt Köln, die und müssen das Brauhaus verrückterweise, das ist wirklich, das will immer noch nicht in meinen Kopf reingehen, wir müssen es um 22 Uhr schließen. Also auch drinnen und draußen, wir müssen quasi den letzten Gast um 22 Uhr vor die Tür setzen.
Suboptimal
kann man wirklich sagen. Also das ist an einem Montag, Dienstag, Sonntag eigentlich noch relativ egal, aber an einem Freitagabend in der Kölner Innenstadt um 22 Uhr die Leute rauszukegeln, ist auf jeden Fall eine verrückte Situation. Also allein gestern Abend war ich da und wenn du dann guckst, dass um 22:40, 22:45 noch jeder Platz besetzt ist, und um 22:59 kein Mensch mehr in diesem Laden drin ist, um 21:59, und dann ist das natürlich wahnsinnig verrückt. Also das ist und mein Lieblingsbeispiel, um diese Schildbürgerhaftigkeit der Ämter, die das ja durchsetzen, einmal zu verdeutlichen, ist, dass alle Gastronomen, die in der Straße sind, ihre Außengastronomie bis 24 Uhr besetzt haben dürfen. Also sprich, wenn man jetzt sagen würde, wenn man jetzt als Begründung sagt, das ist zu laut und das ist ja die Begründung, wie kann es denn sein, dass Leute, die draußen sitzen, ohne dass Fenster, Wände oder sonst irgendwas zwischen diesen Leuten und der Nachbarschaft ist, leiser sind als wir drinnen? Also es ist vollkommener Käse. Aber wir haben jetzt ja zum Glück die Gunst der Stunde ergriffen und haben nebenan das Ladenlokal wirklich.
Das ist das Pop-up,
Haus Nummer 6 ist unser Brauhaus, Haus Nummer 4. Wand an Wand haben wir jetzt das Ladenlokal angemietet, was uns angeboten worden ist und frei geworden ist. Und in diesem Ladenlokal dürfen wir theoretisch bis 6 Uhr morgens bewirten, was wir halt in dem Ladenlokal daneben nicht dürfen. Also das ist auch wieder absurd, aber da dürfen dann auch die Gäste bis...
Habt ihr dann gestern die Leute dann rübergeschickt oder wie macht ihr das?
Tatsächlich gestern nicht, weil wir jetzt gerade dann noch ein bisschen renovieren wieder, weil wir hatten es jetzt zwischenzeitlich die ganze Zeit so gemacht, dass wir dann um 20 Uhr den Gästen anbieten, geht doch einfach rüber. Aber wir haben das quasi in der Husch-Husch-Aktion relativ spontan einfach zügig ein bisschen frisch gemacht und aufgemacht. Aber es sind noch so ein paar Dinge aufgefallen, die wir nochmal aktualisieren müssen und die halt nicht so optimal sind in dem neuen Ladenlokal. Das haben wir jetzt mal, hoffentlich, dass wir das in 2 Tagen durch haben, also gestern und heute. Noch und dann
zum Wochenende am Start
sein. Und dass wir dann Freitag wieder die Leuten die Möglichkeit geben können, dass sie rübergehen können. Und dann ist auch am Freitag nämlich unser Barfood-Konzept, was wir ursprünglich schon mit Johann Schäfer machen wollten, am Start, nämlich, und das finde ich super geil. Also das ist so meine Lieblingsidee.
Das hast du mir, glaube ich, auch, wo du mir die Location zum ersten Mal gezeigt hast, 1,5 Jahre vor Vorstellung, hast du mir davon, glaube ich, schon
erzählt. Ja, ich finde das so genial, weil es ist so ein Problemlöser. Nee, weil wir haben nämlich vor, dann da ab nach 22 Uhr wird es dann jetzt Bitterballen und Krokettchen und so ein bisschen so, ich sag mal, holländisches Fritteusenessen geben. Wir experimentieren gerade noch mit hier so Chili Poppers rum, die man sonst eigentlich auch nur aus dem Tiefkühlschrank. Wir machen das alles selber und verarbeiten da gute Zutaten, wie auch im Johann Schäfer. Die Idee ist halt, dass dann das wird dann halt weggefrostet und wir haben dann eine Fritteuse, die ähnlich wie in einem Burger King so von alleine wieder hochfährt, so dass der Kellner, der Barkeeper, dass man eben die Sachen aus dem Tiefkühlschrank da reinwerfen kann, den Timer stellt, drückt auf den Knopf und die Fritteuse also nichts verbrennt oder man muss nicht daneben stehen bleiben. Und so kann man dann auch noch länger in die Nacht hinein, nämlich zu einem kalten Bier was frisches, frittiertes essen. Und ich finde nämlich immer, dass so, also ich kriege immer nachts, wenn ich ein bisschen was getrunken habe, nochmal einen Hunger. Und dann muss ich ja entweder zum Dönerladen gehen oder sonst wie. Also ich muss auf jeden Fall weggehen. Maximal kriege ich noch eine kalte Frikadelle oder sowas oder ein paar Salzstangen. Ja. Aber das ist ja nicht das, worauf ich dann meinen Jeeper habe. Also ich will doch dann was Heißes, Fettiges und wir haben jetzt lange an den Bitterballen rumexperimentiert und die sind echt gut geworden, finde ich.
Also bin gespannt.
Haben sie wirklich lecker geschmeckt und
ich komme am Wochenende vorbei, ich teste das, sag Bescheid.
ja, ab Freitag gibt's die dann. Und dann gibt's lecker Bitterballen. Also wahrscheinlich, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, ich weiß nicht, wann der ausgestrahlt wird.
Also entweder hört ihr das jetzt, weil wir keine Zeit hatten und der so dazwischen geschoben wird, weil wir in der Woche keine Zeit hatten zum Aufnehmen. Also es wird nicht unmittelbar gesendet.
Genau, also oder dann kann man davon ausgehen, dass es das Barfood dann auch ab dem Zeitpunkt immer gibt.
Ja. Oder wir sind uns so sicher, dass wir das in nächster Zeit hinbekommen, dass wir euch einfach mal gönnen, dass es in Wochentakt jetzt gerade ein paar Sendungen gibt. Wir haben ja jetzt sogar, am Sonntag, heute ist Donnerstag, lief dieses zweite Urlaubsspecial. Mhm. Und heute Abend wird schon wieder die nächste Folge aufgenommen. Ich glaube, Folge 162.
Puh.
Ja. Und ich muss auch diese Woche noch eine Folge Feuer, Glut und Herzblut aufnehmen.
Heieiei.
Ja.
Podcast-Stress, ne?
Podcast, das läuft gut. Wir kriegen immer mehr Feedback, immer mehr nette Leute.
Ist auch super schön, ich höre es wieder super gerne an.
Immer wieder interessant mitzubekommen, dass Leute einfach dann während einer langen Autofahrt unseren Podcast hören oder abends zum Einschlafen, weiß nicht, ob das ein Kompliment ist oder... Aber also ich mache manchmal zum Runterkommen einfach einen Podcast an und dann...
Ich habe mir seit 4 Jahren, seitdem mein Sohn geboren worden ist, komplett angewöhnt, nachts Podcast zu hören, weil das erste Street Food Festival hat stattgefunden, da war mein Sohn, glaube ich, 3 Monate alt und die Idee und das ganze organisatorische begann quasi als mein Sohn 1 Monat alt war. Also das heißt, ich habe da ziemliches Glück, dass meine Frau mir da so gut den Rücken freigehalten hat, dass ich am Anfang irgendwie das erste Jahr mehr oder weniger durcharbeiten konnte. Aber damit ich dann durcharbeiten konnte, konnte ich ja auch nicht nachts die ganze Zeit wach sein, wenn das Kind schreit. Und dann, damit ich dann aber trotzdem quasi schlafen kann, habe ich mir mehr oder weniger aus der Not heraus angewöhnt, immer so ein leise Podcast-Folgen auf den Ohren durchzuhören. Und wach auch manchmal auf und bin dann halb erdrosselt von den Kabeln. Aber das ist auf jeden Fall mittlerweile bei mir, ich kann fast nicht mehr einschlafen, ohne dass ich einen Podcast höre. Also es ist, und da seid auch ihr öfter dabei. Also, und das würde ich jetzt gar nicht als wobei tatsächlich seid ihr sehr seltener dabei, weil ich nicht so wahnsinnig interessante Podcasts hören kann, weil ich dann nicht einschlafen kann. Also
würde ich jetzt auch sagen.
Ja, tatsächlich, ne? Das ist ein Schleimer-Kompliment, aber es ist ein ehrliches Schleimer-Kompliment. Ne?
Ich höre mir immer zum Einschlafen meistens, wenn, dann Bits und so an, weil die reden die ganze Zeit über irgendwie Apple-Kram und so. Wenn du was verpasst, das ist auch überhaupt nicht wichtig. Ja, ne? Ja. Zum Podcast finde ich auch, die hört man sich gerne an, da will man auch nichts verpassen.
Ich höre am liebsten zum Einschlafen Fest und Flauschig, weil dieses lustige wieder hingelabert. Ja,
aber das ist, manchmal ist das zu lustig, dann kann ich davon nicht schlafen.
Ja,
ich feiere das schon hart.
Ich habe mich da mittlerweile so dran gewöhnt, weil das war auch so die Einstiegsdroge, die ich dann da, mit der ich dann immer eingeschlafen bin.
Ich hoffe auch Paul Ripke und Joko machen bald wieder einen Podcast zusammen.
Haben sie zumindest angekündigt.
Ne? Ja, haben sie angekündigt.
Ja, mittlerweile, mittlerweile wahnsinnig gerne auch höre, weil es wirklich interessante Interviewpartner gibt. Ist einmal Hotel Matze, finde ich super, super spannend.
Absolut.
Würde mir wünschen, dass da nochmal der ein oder andere Gastronom demnächst wieder interviewt wird, weil am Anfang waren so Billy Wagner und Tim Rau und so, da waren
Billy Wagner bin ich auch drauf geschossen.
Ja,
ich
glaub, genau,
du hast mir das empfohlen.
Ja, genau.
Dafür habe ich dir den anderen empfohlen, den du wahrscheinlich jetzt schocken wirst.
Genau. Nee, und dann, welchen anderen? Ja, also OMR.
Ja, genau.
OMR hast du mir empfohlen. Das OMR höre ich super, super gerne. Den Online-Marketing-Rockstar-Podcast.
Das ist krass. Eigentlich, also der Titel sagt ja eigentlich, es geht nur ums Marketing. Ja. Aber es ist so, für egal was für eine Branche du bist, als Selbstständiger oder du wirst das Gründen so interessant.
So
und man lernt auch so viel für sich selber einfach.
Es ist für mich als Selbstständiger ist es wirklich so ein super spannend halt, super viele Gründer oder irgendwelche Business-Menschen. Ich finde immer, es ist teilweise ein bisschen krasser Nerd-Talk, was so die Begrifflichkeiten angeht.
So. Aber es ist überhaupt nicht dieses Scheißgelaber. Kennst du das so, ich mach dich krass und hier, ne, deine Persönlichkeit, wie steigerst du das so?
Genau.
Das ist das halt
nicht. Nee. Genau, die erzählen einfach, die interviewen einfach die Leute und lassen sich so ein bisschen die Gründergeschichte erzählen oder weiß der Geier, was die Leute dann dafür Themen haben. Aber es ist einfach super spannend und das ist zum Beispiel auch einer der Podcasts, die ich nicht zum Einschlafen gerne hören kann, weil je nachdem, wer da gerade interviewt wird, ist es echt so, dass ich dann einfach irgendwie dann doch irgendwie 50 Minuten wach im Bett liege und das ist echt so spannend finde.
Was ist das letzte gerade? Joko war gerade da.
Joko war gerade da und das fand ich auch echt spannend, weil wenn man da so einen Einblick bekommt und ja, das ist echt ganz gut. Und aber auch, wie gesagt, Hotel Matze hat auch wenn es jetzt zuletzt vielleicht der ein oder andere Gastronom zu wenig da war für meinen Geschmack, sind es ja trotzdem super spannende Leute, die er einlädt und irgendwie 3 Stunden Podcast mit Paul Ripke den habe ich tatsächlich beim Einschlafen gehört und habe den aber auch dann so in 5 Etappen durchgehört. Also
das ist, ich bin auch einmal bei eingeschlafen, muss ich gestehen, aber und hab's dann in 2 Teilen gehört.
Ja,
aber
es war auch
super amüsant und spannend.
Ja.
Natürlich, wenn man ihn kennt, wiederholt sich einiges.
So ist es.
Aber die Einstellung ist ja auch gut, ne? Also kann man auch noch viel von lernen. Ja. Ja, aber diese ganzen Sachen, worüber wir die ganze Zeit gesprochen haben, das machst du ja nicht nur einfach so. Ne? Du könntest ja auch, hättest ja auch in einer anderen Branche Kurs machen können.
Hoffentlich. Ne, weiß ich nicht. Ja, klar.
Jetzt klopft's hier. Ich mach mal eben auf Pause. Sekunde, mal gucken, was da passiert. Da wurden wir kurz unterbrochen. Ich richte mal alles wieder richtig aus. Also das machst du ja nicht alles so in der Branche, einfach nur, weil du dachtest, das ist was, wo ich mein Geld verdienen kann, sondern du bist schon so sehr, sehr stark food-affin und eigentlich hast du alles nur gemacht, weil du gerne isst. Das Food-Festival hast du gemacht, weil du gerne auf ein Zitu-Festival gehen wolltest.
Hätte es jemand anders gemacht, wäre ich der größte Fan.
Was wir gar nicht bei der Begrüßung gesagt haben, ist, dass du der erste Gast von der fetten Kuh warst.
Das haben wir vergessen.
Und natürlich, dass du jede Woche den Burger der Woche isst. Also es gibt keinen, der so viel Burger der Woche gegessen hat hier.
Das glaube ich auch. Also es würde mich wundern, wenn es jemand anders gibt, der da so. Ja, nee. Tatsächlich habe ich mit Walter, als ich dann früher noch für den Personaldienstleister gearbeitet hat, war Walter auch als Mietkoch und wir haben uns schon ein paar Mal sind wir uns auf Caterings begegnet. Ich als Mietservicekraft quasi oder Projektleiter für Serviceleitung und er als Mietkoch und haben dann zusammen Caterings geschickt und irgendwann machte dann hier die fette Kuh auf und zu dem Zeitpunkt war ich immer noch so, dass jeder neue Burgerladen, das war ja noch ganz am Anfang der Hype, wird erstmal von mir begessen und besucht und gegessen und dann kratzte ich hier schon immer an den Scheiben und irgendwann stand Walter vor mir und ich dachte, den kennst du doch irgendwo, haben wir festgestellt, dass wir ihn noch kennen und dann war ich quasi der erste Gast hier, also nicht quasi, sondern der erste Gast und
Und man muss ja auch zum Glück sagen, ist es ja wirklich von dir zu Hause auch
Ein unfairer Vorteil, dass ich so nah bin gegenüber allen anderen, die versuchen würden, mir Konkurrenz im Sammeln von Burger der Woche
zu machen. Du musst quasi so weit weg wie ich von der fetten Kuh, nur komplett in die andere
Richtung. Genau.
Ja, so kann man das sagen.
Ja, und davor habe ich ja auch noch, damals habe ich ja noch in der WG gewohnt und die war hier auf der Rolandstraße, also noch näher.
Yeah.
Und und dann bin ich tatsächlich immer auch tatsächlich oft dann auch mal sogar alleine. Einfach wenn so aus Sammlerleidenschaft, das ist das, was ich sammle, andere sammeln irgendwie Postkarten, hier Briefmarken, ich sammle Burger der Woche. Ich und durfte ja auch mal einen selber machen. Ich durfte immer meinen eigenen Burger der Woche entwickeln.
Der
leckerste, unerfolgreichste Burger der Woche.
Der war richtig geil, wirklich, muss man sagen.
Der war sehr lecker, aber
Belly und
das war so ein bisschen wie so ein vietnamesisches Banh Mi gemacht mit Schweinebauch, Koriander. Aber allein Schweinebauch und Koriander haben wir danach dann doch festgestellt, sind zwei Sachen, die die Leute dann doch irgendwie auch ein bisschen abschrecken und dementsprechend lief der Burger der Woche
sehr schlecht.
Sehr, sehr schlecht. Also ich habe einen leckeren, unwirtschaftlichen Burger entwickelt.
Ja, unwirtschaftlich, Also, ne, es gibt immer mal welche, die nicht so gut laufen, mal welche besser laufen. Gibt's denn irgendeinen, der dir noch in Erinnerung geblieben ist?
Gute Frage.
Gibt's irgendwas, wo du sagst, mega klasse?
Wir haben gestern drüber geredet, aber
der von gestern ist dir noch in Erinnerung
geblieben. Der von gestern ist dir noch in Erinnerung geblieben. Das ist eine gute Frage. Tatsächlich wurde ich nämlich gestern, war ich wieder hier mittwochs meinen Burger der Woche essen. Und dann haben wir uns drüber unterhalten, dann wurde ich nämlich auch gefragt, welcher denn der Beste war. Tatsächlich habe ich gar nicht so meinen Besten. Also wenn ich jetzt nochmal euren Instagram-Feed mir angucken würde und sie alle durchgehen würde, würde ich mit Sicherheit nochmal eine bessere Erinnerung an den einen oder anderen haben als an den anderen. Zum Beispiel, was mir immer nicht so gefällt, ist, wenn die so süß sind.
Also es gibt ja welche. Oder welche mit Fisch, die gehen gar nicht.
Ja, genau. Ja, wobei der Vitello Tonnato Burger der Woche, das zählt nicht, aber der war sehr lecker, aber grundsätzlich, es gab mal so einen mit Lachs drauf, der war für mich die größte Katastrophe, das war so traurig, da hatte ich durchgearbeitet an Karneval und das war so ein Karnevals oder Aschermittwoch
so ein richtiger Gönnerburger und dann sowas
und ich war brauchte so dringend einen Burger und musste dann natürlich aus Sammlerleidenschaft, obwohl ich schon geahnt habe, dass es nicht der perfekte
Burger. Aber da muss man durch, ne? Also
das ist Fluch des Sammlers.
Ne? Ja, ne, man muss auch die unschönen Modelle einkassieren. Nein, aber
sonst.
Ich habe auch immer eher so eine persönliche Top 5 des Jahres, aber die kann ich ja auch nicht jetzt gerade so spontan sagen. Ich
muss dann auch mal gucken. Hüfte geschossen, ne? Da kann man sich dann auch nicht mehr an alles so gut erinnern. Also grundsätzlich finde ich es immer sehr schön, wenn dann noch so ein bisschen irgendwie was anderes vielleicht. Der Burger der Woche mit als Club Sandwich. Den
der
fand
war,
ich
der war mit böse,
dem,
ne?
Den
Pulled Chicken
und
was auch gut
und
war.
Den habe ich ja noch mit Patty gegessen und dann war da, das war ja mein Dreitier Burger mit Rindfleisch Patty, Pulled Chicken und Bacon. Ne? Das war heute.
Geile Kombination.
War super.
Ja. Ansonsten, ja, ich finde immer die Luma und Chubichu-Geschichten halt mega geil.
Das ist super, ne? Wenn da ein anderes. Und tatsächlich alles, was im Brioche-Bann ist. Das ist ja wirklich, wenn wir, schreibst du Brioche-Bann auf die Tafel, hast du mein Herz.
Ja, aber das ist auch so, ne, unser Standardbann ist schon geil und irgendwie ist es auch anders als andere. Brioche-Bann ist halt auch super lecker. Wir trauen uns nicht komplett zu wechseln, weil, ne, never change the running system und
man muss auch dazu sagen, dass das Bann bei euch extra so ein bisschen fester ist, damit es auch das dem Ganzen standhält, was ihr da drauf packt.
Wir klatschen ja dafür genug Soße drauf.
Genau.
Deswegen alles gut.
Nein, deswegen, aber das ist tatsächlich kalkuliert. Und aber trotzdem freue ich mich jedes Mal, wenn es was im Brioche-Bann gibt, wenn dann nicht Fisch oder Süßes dabei ist. Aber halt wirklich mit den guten, wenn da ein anderes Fleisch gewolft ist. Ja. Das ist natürlich so, also ich weiß noch, dass mich tatsächlich richtig nachhaltig weggeflasht hatte mich damals der erste Burger der Woche, der allererste, der hat dann ja quasi auch dafür gesorgt, den wirst du nicht kennen. Aber das war tatsächlich irgendwie mit Pata Negra oder irgendwie, also wahnsinnig hochwertigem Schinken. Ich glaube damals einfach Trüffelmayo oder Trüffel. Die es damals noch nicht auf der festen Karte gab, sondern das war dann noch so. Ja. Und das war eine Geschmackskombination, die so beeindruckend war, dass ich auf jeden Fall daraufhin ja quasi mir gedacht habe, ab jetzt esse ich hier jeden Burger der Woche. Und der ist auf jeden Fall kleben geblieben. Das war auf jeden Fall, ich weiß noch, es war ein super Schinken dabei, es war Trüffel, ich weiß nicht, ob es Trüffelmayo war, aber ich glaube, es war auf jeden Fall was Trüffliges dabei oder ein getrüffelter Käse oder sowas, aber das war auf jeden Fall sehr gut. Der hat auf jeden Fall, der ist kleben geblieben.
Ich bin ja erst nach 2 Monaten dazu gestoßen, für ein halbes Jahr. Ja. Aber also die ersten habe ich gar nicht mitbekommen.
Ja, das ist auf jeden Fall.
Ich habe auch damals in der Zeit auch einen Burger der Woche kreiert. Und der ist auch so hart gefüllt. War einfach zu kulinarisch.
Das ist ja das, was ich immer so schade finde, weil die Burger der Woche, die am besten laufen, das sagst du mir dann ja auch immer mal, das sind dann ja tatsächlich die für mich finde, wo ich dann ja wieder.
Manchmal kommst du mittwochs und ich sag dir, nee, das ist.
Ja, ne? Genau, manchmal komme ich mittwochs und dann sagst du, das ist einfach jetzt, da ist dann doppelt Patty. Dann ist da noch ein Spiegelei drauf und das sind halt so Monsterburger, die du dann baust, die dann am besten laufen, die dann von allen Leuten gegessen wird, wo ich dann aber die halt eigentlich nur aus Bausteinen sind dann eigentlich nur aus den Bausteinen, die es eh auf der Karte gibt,
zusammengesetzt. Man kann den jederzeit bestellen.
Man könnte sich den quasi selber bauen, jederzeit, weil man bei euch auch immer so extra Toppings oder Sachen weglassen kann. Aber das sind dann tatsächlich so die Burger oder so offensichtliche Themen wie, ich habe jetzt einen Tomate-Mozzarella-Basilikum-Burger, sowas. Das sind so die Burger, die dann super gut laufen, sagst du dann ja immer, die dann aber halt, ich sag mal, unkreativ sind, ne?
Ja, aber nächste Woche ist wieder Gamescom und dann wäre es dumm, ne, irgendwie so ein Schickimicki irgendwas Burger zu machen oder so ein Burger, wie wir diese Woche haben, sondern dann muss einfach
Doppelt Patty.
Doppelt, dreifach, extra Bacon.
Doppelt Patty, extra Bacon.
Käse.
Patty anstatt Bun. Doppelt Patty und Patty anstatt Bun.
Ja, ne, weil dann die ganzen Gamescom-Kids kommen ja ohne Ende davon. Mhm. Ne, und wir wollen einfach einfach immer Werbung machen, dass wir XXL und 3 Patties und 4, so einen größeren Mann wollen wir gar nicht mitmachen. Ne?
Ich bin ja auch kein Fan von diesem XXL.
Ja, es gibt dann einen in Köln, der immer riesige Burger postet. Ich weiß gar nicht, ob es den im Laden gibt, aber das ist eine andere Sache. Genug über Burger gesprochen. Ja.
Genau.
Wir haben über all deine drei großen Projekte gesprochen.
Ja.
Gibt's da noch irgendwas anderes, was bald kommt? Oder reicht das gerade am Abend?
Es sind ein paar Sachen in der Pipeline. Ich bin jetzt aber auch gerade erst zum zweiten Mal Vater geworden. Dementsprechend habe ich jetzt gerade mein großes Projekt Einklang zwischen Arbeit und Familie zu optimieren. Und das ist... das gelingt mir mal besser, mal schlechter.
Und ich nerv ja auch schon mit uns für unseren gemeinsamen nächsten Foodtrip.
Ja, genau. Wir wollen unbedingt an New York anknüpfen. Wir waren ja zusammen in Amsterdam und in New York. Da muss bald was kommen. Ne?
Ich sag nur, es wird komplett was anderes werden. Es geht in die andere Richtung.
Es geht in die andere Richtung, genau.
Das kann man schon spoilern.
Das wird auf jeden Fall, glaube ich, ganz lustig.
Ja.
Also es wird auf jeden Fall lustig und es wird vielleicht auch kulinarisch spannend und interessant werden.
Das hoffe ich. Darum geht's uns immer.
Darum geht's uns. Ne? Also so viel, wie wir da immer auf den Trips gegessen haben. Also wenn ich schon irgendwo sitze und gar nicht mehr kann und trotzdem noch was vor mir stehen habe, dann ist auf jeden Fall das passiert mir eher nur auf dem Foodtrip.
Und das muss man sagen, das passiert ungefähr 3 Portionen, nachdem ich schon aufgehört habe.
Ja, das stimmt.
Ah, ja, ich erinnere mich nur, ich habe auch vielleicht einfach zu scharf gegessen.
Ausreden.
Kann sein.
Martin hat in New York, hat er gesagt, beim ersten Laden, wo wir waren, was auch wirklich ein genialer Mexikaner war, also wahnsinnig krass. Wirklich beeindruckende Tacos da gegessen. Fast so das Highlight mit des Foodtrips als erstes direkt in unserem
ein nicht geplanter Laden.
Genau, der war überhaupt nicht auf unserer Route geplant. Einfach bei Foursquare mal nachgeguckt, was ist gut bewertet in der Umgebung, weil wir wollten auch nicht mehr ewig weit fahren müssen. Und das Hotel war ein bisschen außerhalb. Und dann überragend gut mexikanische Tacos.
Man muss einfach überlegen, ich kann nicht scharf essen. Ich habe mir noch extra als Beilage nochmal die Jalapenos kommen.
Das war auch einfach so dann offensichtlich dämlich. Auf jeden Fall, dass Martins Magen so nachhaltig beeinträchtigt, dass er danach immer noch dann die nächsten paar Tage, wir waren ja nur 5-6 Tage da.
Ich habe
also war auf jeden Fall nicht so, dass er nicht essen konnte. Ja, er hat trotzdem noch ordentlich gegessen, aber es war halt so, er konnte nicht dieses Fest feiern, was wir da.
Ich habe nicht so übertrieben.
Ja, wir haben auf jeden Fall, ich habe glaube ich gefühlt irgendwie, keine Ahnung, in 5 Tagen 8 Kilo zugenommen.
Diese eine Taco-Bude da, wo wir nach Brooklyn rübersetzen wollten mit der Fähre davor, die habe ich ausgelassen.
Ja genau, du hast Sachen ausgelassen. Das war
auch negativ. In dem Moment auch, wo man gemerkt hat, ich verpasse hier nichts. Ne?
Also, ja, die Taco-Bude war tatsächlich, die kam über die Location, aber das war sehr schön, so mitten im irgendwie Financial District in so einer kleinen Baulücke, so eine Bretterbude war das.
Es war eine Bretterbude und es stand ein großer Airstream zum Essen.
Genau.
Und während ihr da in dieser Bretterbude anstehen musstet, habe ich einfach die Zeit und die Aussicht genommen.
Genau, ja, aber es war verrückt, weil es waren dann mitten überall Hochhäuser und dann stand da diese kleine Bude.
Ja, hatte ein bisschen Baustellencharakter.
Ja.
Ja, kommen wir zum Ende, weil es wird immer viel länger, als man geplant hat. Ja, wir wollten eine gute Stunde aufnehmen. Es ist fast eine gute Stunde geworden, wenn nicht ein bisschen mehr. Ja.
Keine 2 Stunden.
Ja. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit
genommen hast. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Hab mich sehr, sehr gefreut. Ich denke mal, die Zuschauer werden auch alle mal froh sein, nicht nur Christians und meine Stimme zu hören.
Ich hoffe, dass die Zuschauer eure Zuhörer sind. Ne?
Ja. Weiß ich nicht. Ja. Zuhörer natürlich.
Ja, ich gucke hier schon die ganze Zeit auf den Podcast. Man sieht ja nichts.
Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich uns einen Kommentar auf unserer Seite da lassen, uns auf Facebook schreiben, auf Twitter sind wir natürlich, auf Instagram. Ne? Ihr könnt auf Instagram gerne auch Laden einfolgen.
Auf Vero.
Ja, Vero könnte ihr dann natürlich den Till folgen. Gibt's das überhaupt noch?
Ich weiß
nicht. Gab's nur 2 Wochen,
oder? Es gab 2 Wochen und jeder wollte Early Adapter sein.
Ich hab meinen Namen, say.
Genau.
Würde mich sehr freuen über Feedback. Wenn ihr Bock habt, uns zu unterstützen, guckt einfach mal, es gibt die Möglichkeit, uns Euphonic Minuten zu kaufen. Das ist das Programm, was quasi den Sound nochmal ein bisschen verbessert und alles hochlädt. Ja, ansonsten vielen Dank nochmal am Küchenjungen, dass du das jetzt hier schneiden darfst, obwohl es gibt eigentlich nichts zu schneiden. Du darfst jetzt nochmal anhören und vielleicht ein paar Shownotes schreiben, wenn du Lust hast. Ja? Aber du lädst es auf jeden Fall hoch. Vielen Dank dafür. Und ja, danke fürs Zuhören. Ihr habt anscheinend bis zum Ende durchgehalten.
Respekt dafür.
Respekt. Und ja, wir freuen uns auf euer Feedback und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Till, dass du da warst.
Ne? Gut.
Ja.
Tschö. Schön. Schlaf gut.
Ja, und macht's gut und lecker.
Genau.
Darf man natürlich nicht vergessen. Ciao.